Die gesamte Vielfalt des Rock gibt's nur bei Radio Bob. Mehr als 40 Streams für wirklich jeden Rockgeschmack. Von Grunge über Heavy Metal bis Mittelalter-Rock ist einfach alles dabei, was richtig reinhaut. Dazu immer die aktuellsten Rock-News, exklusive Interviews, spannende Podcasts von und mit euren Lieblings-Rockbands und noch so vieles mehr. Das alles gibt's auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
Heute ist so eine volle Sendung, ich komme selbst nicht drauf klar. Wir haben die Switch OLED, wir werden über Metroid Dread sprechen, Battlefield 2042, Far Cry 6, wir haben einen Überraschungsgast und vieles mehr jetzt hier beim Game Talk. Viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Game Talk. An meiner Seite Tim Heinke, was geht ab?
Hallo.
Hallo Tim, du bist das erste Mal hier, ne? Also ja. Jetzt hier beim Game Talk.
Beim G-Talk. Ja.
Ich habe ja nicht so viel Plan von Spielen. Deswegen.
Nur Chef.
Ja, ich bin als Chef muss man keinen Plan mehr haben. Man muss ja nur noch delegieren.
Ach, shit. Das finde ich gut. Wirt ist auch an meiner Seite. Hallo, lieber Wirt.
Ja, ich habe es leider nicht zum Chef geschafft, weil ich ein bisschen vielleicht. Nee, ich weiß eigentlich gar nicht.
Wenn du so viel Plan hast von Spielen.
Ey, dann sollte ich mich auch mal irgendwo bewerben. Hier vielleicht.
Die machen nur die Dullis zu Chefs.
Hier vielleicht.
Hallo, liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind hier live. Das bedeutet, ihr könnt sowohl im Chat mit uns schreiben, als auch über Twitter unter dem Hashtag GameTalk und dort uns zum Beispiel Fragen stellen über Spiel X. Ich habe ja gerade schon ganz kurz einen Überblick gegeben, worüber wir sprechen wollen. Und da könnt ihr natürlich super gerne mit partizipieren. Das ist der Auftrag des Game Talks hier auf Rocket Beans TV. Mein Auftrag des heutigen Tages ist es, mit euch über geile Videospiele zu sprechen. Und da möchte ich direkt schon anfangen mit einer kleinen Neuheit, die habe ich hier schon aufgestellt. Die Switch OLED ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Wirt, ich kenne so grob deine Meinung. Tim, ich habe gar keinen Plan, ob du ansatzweise auch nur Bock auf das Ding hast. Was ist so deine Meinung dazu?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, leider, ich bin ein riesen Switch-Hater.
Echt?
Oh, ich hasse eigentlich die Konsole.
Wieso?
Weil es, finde ich, so ein paar Sachen an dieser Konsole gibt, die mich so dermaßen abfacken, die diese Konsole leider nicht behoben hat. Also ich finde es immer noch absolut nervig, dass wenn die Konsole leer ist, die sich ja auch sehr schnell entlädt, dass man sie dann erstmal irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten lang am Strom haben muss, bevor man damit zocken kann. Das finde ich ist einfach so, what the fuck? So, warum geht das nicht besser? Dass der Joy-Con-Drift ist nicht behoben. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir so denke, Alter, was geht? So. Ja, und natürlich irgendwie vor diesem Hintergrund, dass ja angeblich schon irgendwelche Dev-Kits von der 4K-Switch irgendwo rumgeistern, finde ich mir halt so, denke ich mir halt so, ja, ey, die ist ganz cool, der Bildschirm ist nice, so. Aber ey, Leute, wollen wir jetzt wirklich dafür noch mal irgendwie mehr Geld bezahlen, dass wir jetzt hier diesen OLED-Screen haben und dass, sag ich mal, die größten Probleme von diesem Ding immer noch da sind irgendwie? Also das ist doch nicht geil. Der Stand da ist ein bisschen besser hier, die Station, die Docking-Station. Dann hast du irgendwie jetzt da einen LAN-Port dran, dann hast du dafür einen USB-Port weniger dran. Das sind alles so typische Nintendo-Sachen, wo ich mir immer so denke, ah, Nintendo. Aber auf der anderen Seite kannst du es mal rumdrehen, weil mein liebstes Feature ist hinten.
Hinten?
Der Stand, den muss man wirklich mal sagen, wenn ihr das Ding noch nicht in der Hand gehabt habt und ihr, so wie ich, den alten Stand wirklich hasst, auf den Tod, ich hasse dieses Ding.
Ja, es ist wirklich grauenhaft.
Es ist wirklich nur so ein Ding, so ist ungefähr so ein Zahnstocher, den man da
und
hat.
Du kriegst das immer nicht raus und mit deinem kleinen Drecksfinger machst du dann immer so und du kriegst es nicht hin. So, und dann wirklich, ich habe das Ding rausgenommen, das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe dich umgedreht, hab den Stand so angefasst und den so langsam raus und ihr müsst euch wirklich vorstellen, wie smooth das einfach nur so geht, so der ist so das hat so ein bisschen Widerstand und ey, wirklich, das war das beste Gefühl einfach, ich war so glücklich, als ich diesen Stand das erste Mal rausgemacht habe, weil ich es einfach wirklich, das war so pain in the ass vorher, also wenigstens das haben sie gut hingekriegt, ja.
Ich finde es gut, dass du diese Perspektive mitbringst, weil die Switch hier eigentlich immer relativ gut wegkommt, auch so was so die Bibliothek der Switch angeht. Aber was das angeht, was die OLED angeht, bin ich voll auf deiner Seite. Ich bin leider kein großer Fan der neuen Konsole. Ich habe mir jetzt Ich habe die letzten paar Tage jetzt mit der Konsole verbracht und ich muss sagen, es sieht stellenweise schon echt geil aus, wie Spiele drauf laufen. Zum Beispiel jetzt das neue Metroid. Ich habe stellenweise das Gefühl gehabt, dass du eine Remastered-Version nochmal drauf zockst, weil das halt so ein bisschen crisper einfach aussieht. Aber dann machst du andere Spiele rein. Da habe ich jetzt, keine Ahnung, was habe ich reingemacht? Das letzte 3D-Mario und nicht Odyssey, sondern das Remake 3D World. Und das hat halt vorne und hinten geruckelt. Und dann wird dir wieder klar gemacht, dass das Ding halt einfach nur so an der Oberfläche irgendwie überarbeitet wurde. Ich glaube, das größte und wichtigste Feature hast du tatsächlich genannt und das ist hier dieser Kickstand. Der ist halt auch nicht
die Lautsprecher sind noch besser.
Ja, die Lautsprecher sind wirklich gut.
Ja. Ja, die Lautsprecher sind auch ganz geil. Der hier ist nicht mehr aus Plastik, das ist super wichtig, sondern so aus, keine Ahnung, ist das Metall, so Leichtmetall, Aluminium.
Hm. Ich dachte, das wäre Plastik.
Glaubst du? Nee, das haben wir. Ist das Plastik?
Klingt wie ein Blechung.
Lol, das ist Plastik.
Ja?
Nee.
Nee.
Plastik?
Wir wissen es nicht genau, Leute. Also ich,
das ist kein Plastik.
Das ist kein Plastik. Upsi, du.
Aufpassen.
Das ist kein Plastik.
Ja, okay.
Nee, das ist tatsächlich kein Plastik.
Ja, stimmt. Ja, jetzt, wo ich es sagt.
Aber für 350 Tacken ist mir das echt ein bisschen zu wenig.
Das Ding kostet sogar mehr.
Was hast
du? Das Ding kostet ja viel mehr als jetzt die alte Switch.
Ja, aber nur, weil sie die im Preis gesenkt haben. Also jetzt kostet die normale, wenn ich mich nicht irre, 300 Euro oder ein bisschen mehr als 300.
Also 30 Euro weniger?
Ja, dann 20 wahrscheinlich. Ich guck das eben nach, aber ansonsten
wahrscheinlich ist das Beste daran, dass du die normale Switch jetzt für ein bisschen weniger kriegst bei ein paar Händlern irgendwie, ne?
Ach krass, ja, ich sehe sie für 280.
Okay.
290 Euro.
Ja, aber du schließt das Ding, ich spiele das zum Beispiel überwiegend jetzt am Fernseher. Schließt das Ding am Fernseher ein, das ist genau wie die alte Switch, also da hat sich auch nichts geändert.
Ja.
Ey, wirklich, dass die nicht mal die Joy-Cons überarbeitet haben, ich finde, das ist einfach only bei Nintendo so. Also wirklich, die sind einfach wirklich schmerzbefreit, was manche Sachen so angeht. Also wir wissen es ja alle, bei der Preispolitik, bei den Spielen so, ey, ja. Nintendo sagt einfach so, nö, haben wir gar keinen Bock drauf, das ist uns doch scheißegal. Und da ist es genauso, also da gibt's einfach so Sachen, wo die einfach so, das ist wie TV Total, was einfach so, weißt du, 5 Jahre nachdem oder 10 Jahre nachdem alle anderen schon HD-TV gemacht haben, hat Stefan Raab immer noch gesagt, so, nee, Alter, TV Total läuft in SD, passt. Die Leute gucken es doch, was wollt ihr denn?
War's bei Game One nicht genauso?
Ja. Nee, wir konnten nicht anders, weil wir keine, nicht die richtigen Kameras hatten. Aber,
ach so, okay.
Aber so ist es halt hier auch, wo du dir so denkst, ey, Leute, Nintendo, ihr seid cool, aber so cool.
Aber das Ding ist ausverkauft. Du kriegst das Ding ja nirgendwo mehr.
Natürlich, ja.
Ja, ist halt immer noch so halb Pandemie-Gefühl zumindest.
Die Leute haben immer noch so viel Geld.
Sonst kriegst du ja keine Konsolen.
Naja, aber würdet ihr euch dann eher eine Original Switch 2 wünschen? Also würdest du dir dann eher eine Switch 2 holen, wenn du wüsstest, okay, die Spiele laufen besser und die Joy-Con sind halt vernünftig?
Ja, Alter, ohne Scheiß, ich warte schon so lange da drauf. Ich habe mir die ganze Zeit am Anfang keine geholt, weil ich mir so dachte, naja, komm, die kündigen doch bestimmt mal irgendwie dann ein neues Modell. Ja, dann steigst du beim zweiten Mal ein, so mach ich eigentlich immer bei Konsolen-Launches so, nicht so Early Adopter, sondern immer so die zweite Version, die hole ich mir dann. Ey, und ganz ehrlich, es kommt nichts. Es kommt nichts raus. So, und dieses scheiß Switch Pro, wo ist die, Mann? Bringt die raus. Es geht nicht. Ey, das ist doch nichts.
Also selbst die PlayStation 4 und Xbox One hatten ja, glaube ich, nach 3-4 Jahren dann eine neuere Vision gehabt. Also mit der PS4 Pro und der Xbox One X.
Ja, das ist ja quasi eine neue
Revision. Aber die war ja stärker. Hardware-technisch.
Ja.
Und die hier ist hardware-technisch immer noch
Ja, ich bin
ey, ist schon untertrieben, also.
Ich bin relativ sicher, dass früher als später eine fette neue, entweder Pro oder sogar eine Switch 2 kommt. Wo wir dann sowohl die ganze Switch-Bibliothek als dann die etwas Extended-Version von irgendwelchen Spielen dann zocken können. Wann das soweit sein wird, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also dieser Bloomberg-Bericht, den wir vor ein paar Monaten hatten, der hat ja schon so leicht durchsickern lassen, dass diverse Studios diverse Dev-Kits schon haben und 4K-Spiele eigentlich draufpacken können. Das Geilste, wie geil wäre das, wenn das mit dem neuen Zelda einfach kommen würde? Mit dem neuen Zelda eine Switch 2? Alter, Digga, ich würde da sofort steil gehen, würde mir das sofort holen. Aber gut, wie ist so deine Perspektive drauf? Ist das, ich erinnere mich nämlich, als das angekündigt wurde, waren wir beide im Meeting. Und du hast mir quasi einen Live-Ticker geschrieben, was das jetzt ist und dass das jetzt draußen ist und ob wir uns das jetzt kaufen oder nicht. Ich habe die Unterhaltung noch da. Ich habe mir der Sendung habe ich mir noch durchgelesen. Und ich bin erschrocken, wie nah dran wir waren, auf den Bestellbutton zu drücken.
Ja?
Hat sich das seitdem geändert? Wahrscheinlich.
Nee, ich würde jetzt einfach warten, bis es eine Umtauschaktion gibt, weil ich muss die alte Switch hier irgendwie loswerden. Ich will jetzt nicht mit auf zwei Switches herumsitzen.
Theoretisch kannst du sie ja verkaufen einfach.
Ja, ich könnte die verkaufen, aber ich glaube, wenn ich die jetzt verkaufe, ist es ein bisschen spät. Da würde ich nicht mehr viel reinbekommen. Und das würde sich nicht lohnen. Also klar, ich spiele das zwar oft am Fernseher, aber wenn ich jetzt wieder unterwegs wäre, wäre so ein OLED-Bildschirm gar nicht so schlecht. Aber ich brauche das Ding nicht. Und im Moment würde ich dann auch nicht danach suchen oder jagen. Ich würde eher eine Xbox kaufen, wenn ich ehrlich bin, eine Series X.
Ey, das ist auch so ein Ding. Ich suche seit Wochen eine Series X, aber keine Chance. Findest du nicht?
Jetzt habt ihr es gehört, liebe Leute. Markiert Hypekultur auf Twitter, wenn
sehr
ihr
gerne seht. Ey, ich habe heute noch mit dem Händler gesprochen. Das ist wirklich, der meinte, dass aktuell Series X viel, viel schwerer zu bekommen ist als eine PS5.
What?
Ja, viel, viel schwerer. Er meinte so, nicht mal die Großhandel haben irgendeinen Plan, was da abgeht, so.
Alter,
okay. Ey, also, das scheint wirklich irgendwie mega krass zu sein gerade.
Hast du sie zu Hause stehen bei dir?
Nee, ich will eine haben, deswegen.
Das erklärt es natürlich.
Also, ich hätte wirklich sau gerne einfach eine Xbox, so. Ich hab mega Bock auf Flight Simulator, ich hab Bock auf Halo und so, ich hab Bock auf den Game Pass, also da hab ich mega Bock drauf, aber ey, no chance.
Ja, also, habt ihr zwei Leute zum Verlinken oder
wir
drei?
Wir kriegen nicht mal für die Redaktion, also wir haben eine einzige so, aber wir kriegen sonst auch, kriegen wir eine.
Stimmt,
also,
ihr habt ja hier noch eine von uns geliehen.
Ja, wir mussten uns eure leihen, weil wir sonst das Spiel gar nicht hätten testen können, ja. Ach ja.
Das ist witzig, ja, die Series S bekommst du überall, auch stellenweise richtig reduziert.
Ach,
für 250 Euro oder so,
hatte ich schon gesehen. Preis.
Ja, ich war kurz davor, mir die einfach zu holen, weil ich hauptsächlich halt die ganzen Indie-Game Pass-Sachen spielen möchte. Und Halo, ja, spiele ich das von mir aus in 50 statt 60 Frames. Ist mir eigentlich auch nicht so wichtig.
Ja, eigentlich keine schlechte Idee, ja. Sehe ich auch schon im Chat hier, kauf die S.
Ja.
Die S ist gar nicht so schlecht. Und ich war auch mega überrascht, wie gut tatsächlich Flight Simulator läuft auf der S.
Ach, hast du es drauf getestet?
Ja, ja.
Okay.
Also, das war echt nicht schlecht. Dafür, dass man natürlich so automatisch denkt, S, hole ich mir niemals, sowas für ein Schrott, ne? Aber das ging voll klar. Also, echt gut.
Ich finde das auch vollkommen legitim, dass sie halt keine Disk Drive hat. Also, du hast
ja, aber ich finde es, für unseren Job bräuchten wir doch einen Disk Drive, weil wir kriegen schon Muster, die dann meistens eine CD sind.
Ja, natürlich. Aber theoretisch.
Theoretisch brauchst du es nicht.
Hast du halt den Game Pass und der macht halt wirklich alles obsolet. Und ich würde halt nur den Game Pass so gut wie nutzen auf dieser Konsole. Und daher mal schauen. So,
kann ich noch eine Frage stellen hier, Tim, so ein bisschen persönlich, weil ich weiß ja, du bist ein leidenschaftlicher Smash Bros. Spieler. Wie fandest du jetzt die Ankündigung von Sora als letzten Smash Bros.
Charakter? Das muss ich vorbereiten, Moment.
Ja, ich mache mich ja immer unbeliebt mit meinen komischen Meinungen. Also ich meine, es sei jedem gegönnt, die immer alle zockt, die neuen Charaktere, und das irgendwie geil findet, dass ständig was rauskommt. Ich find's auch geil, aber ich benutze es null.
Okay, du spielst keine der neuen Charaktere. Also
nee,
wenn jetzt ein Steve angekündigt wird, Banjo-Kazooie ist dann
null. Interessiert mich eigentlich relativ wenig. Das ist sowas, was ich mal so aus Joke dann mal reintue. So, gucken wir mal, wie sehr sie spielt. Aber ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt wirklich auf Leistung irgendwie Neues zu lernen.
Mhm.
Weil ich will meine Charaktere spielen, die ich immer spiele. Und zwar seit dem 64er Smash Bros. Und da bin ich halt so voll wie so ein alter Opi, so der.
Gab's doch nur 12!
Ja, aber ich spiele halt Link und ich spiele halt Falco, so.
Ja, kann man nicht.
Also, gut, ich meine, klar, damals war es noch Fox, aber.
Ja.
Ja, ey, weißt du, deswegen, das interessiert mich eher wenig, aber.
Also hat für dich gar keine.
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin happy mit dem ganz normalen Vanilla Smash Bros.
Mhm. Machen wir mal hier wieder so eine richtige Smash-Runde. Hab ich richtig Bock drauf. Ich kann's nämlich mittlerweile.
Also wir haben ja eine ähnliche Smash-Runde am Mittwoch. Da spielen wir Nickelodeon All-Star Brawl mit Leon und Varion. Das wird ganz lustig, glaube ich.
Genau. Da gucken wir uns mal, keine Ahnung, irgendwelche anderen Termine an. Ich hab richtig Bock, ohne Scheiß, ich will wirklich wieder Smash.
Ey, du willst auch nicht gegen Felix spielen, ne? Ich hab gegen Felix gespielt.
Ja, doch!
Alter!
Doch, wir laden die alle ein, Tim kommt dann auch.
Oh Gott, oh Gott.
Können wir gerne machen. Also wir, Felix und ich, sind auch am Start.
Alter,
bin ich sehr, sehr
cool. Können wir auch wieder mitbringen. Felix kommt mit seinem eigenen Controller an.
Ernsthaft, ist das so ein Typ?
Ja, im Gamecube-Controller.
Ja, klar. Ist normal eigentlich.
So, wir werden jetzt nicht nur über die Switch sprechen, sondern auch über das Spiel, das mit der Switch quasi rausgekommen ist. Metroid Dread. Das ist das neue 2D-Metroid, das jetzt am Freitag rausgekommen ist, letzten Freitag. Bevor wir das machen, gehen wir ganz kurz in eine Werbung. Besser gesagt, ein einziger Spot. Nur ein Spot. Und dann sind wir gleich wieder zurück hier beim Game Talk. Bis gleich.
Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
Wir haben gerade darüber geredet, dass ich vorhin Knoblauchgarnelen gegessen habe und mega nach Knoblauch rieche übrigens.
Ja. Mir kommt das zum Glück noch nicht an.
Ja. Ich kann mal rübergehen zu dir, wenn ich das nächste Mal aufstoßen muss. Mach ich gern.
Bevor wir das machen, reden wir ganz kurz noch über Metroid Dread. Wirt, ich weiß, dass du eigentlich eine Metroidvania-Jungfer bist.
Ja, könnte man so sagen. Also
du hast noch nie ein großartiges Metroidvania gespielt. Jetzt weiß ich, dass du kürzlich Super Metroid durchgespielt hast.
Mhm.
Bevor du darüber sprichst, noch mal ganz kurz deine Meinung. Metroid Dread hast du auch ganz kurz angespielt.
Ja, ich habe jetzt so 3-4 Stunden drin.
Wie ist deine Meinung dazu?
Gefällt mir sehr gut, weil ich vorher Super Metroid gespielt habe. Und die Steuerung ist halt, muss man aber sagen, ein bisschen antiquitär. Also man hat ja einen Super Nintendo Controller, man hat effektiv 4 Face-Button und 2 Schultertasten. Man muss die Select-Taste benutzen, um Waffen zu wechseln. Also da ist schon sehr viel Komfort jetzt mit eingebaut und drin. Samus bewegt sich schneller, ist agiler, ist natürlich auch besser dadurch. Und es fühlt sich dadurch auch besser an. Also es spielt sich natürlich besser als Super Metroid. Aber vergleichst du so Super Metroid, finde ich da einfach viel zu viele Cutscenes drin.
Ja, aber gerade nur am Anfang. Also du hast da, wenn du ein bisschen länger spielst, hast du deutlich mehr Spielfluss. Das fand ich übrigens richtig geil. Das spielt sich halt butterweich.
Mhm.
Also es ist gar kein Vergleich zu anderen halbwegs aktuellen Switch-Spielen, die heute rauskommen. Also keine Ahnung, wenn ich an so Hyrule Warriors und so denke, natürlich ein richtig dummer Vergleich,
ja,
weil das zwei verschiedene Genres sind. Aber es ist eine richtige Wonne, das zu spielen. Es macht Bock, das die ganze Spielwelt zu erkunden. Es macht Bock, neue Gebiete zu das erste Mal zu entdecken. Auch diese Emmys, die wir gerade gesehen haben, das sind ja so Roboter, das ist das große neue Feature, dass du, wie viele sind das, 7 oder 8 von denen alle vernichten musst. Und die sind ja komplett imbar. Es ist halt die heftigste Einheit überhaupt. Und wenn die dich einmal erwischt, dann bist du halt tot und musst halt zusehen, wie du klarkommst.
Du kannst dich befreien durch einen Quicktime-Event.
Ja, aber selbst das Spiel sagt, es ist so gut wie unmöglich.
Ja, ja.
Also vergiss es. Aber ich fand's ganz geil, weil ich am Anfang gedacht habe, es ist so ähnlich wie Metroid 2, dass du einfach ein paar Metroids jagen musst und es ist einfach nur eine nervige Fleißaufgabe. Aber hier schaffen sie es wirklich, dir so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl zu geben und dass du halt komplett ausgeliefert bist und dann vom Jäger zum Gejagten wirst. Fand ich ganz geil, dass sie das trotzdem ja so halbwegs interessant hinbekommen haben. Aber im Großen und Ganzen finde ich wenig Neues. Also es überrascht dich sehr, sehr wenig. Es sieht sehr oft gleich aus. Du hast diesen sehr weirden, cleanen, chromatic Look. Es ist alles sehr grau, düster, dunkel. Und da, keine Ahnung, wenn du dir heutige Metroidvanias anschaust, wie bunt die stellenweise sind, wie abwechslungsreich, was für geile, interessante Bosskämpfe da drin sind, dann flacht das so ein bisschen ab, wenn ich ehrlich bin. Hast du das gespielt, Tim?
Nee, ich hab's nicht gespielt, aber wir haben es natürlich bei Game 2 gerade und wir haben das natürlich auch besprochen irgendwie. Markus testet das gerade und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mich macht das nicht so mega krass an, das Spiel. Weil, also aus ein paar Gründen. Erstens finde ich, ist es so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht hier mega das Nintendo-Bashing die ganze Zeit betreiben, aber es ist auch wieder so ein bisschen so dieses Nintendo-Ding, so, okay, wir bringen jetzt hier mal so ein Sure-Shot raus, irgendwie immer so ein Metroid, wo alle Metroid-Fans, von der es natürlich super viele gibt, sagen so, ey, klar, das spiele ich so. Das spiele ich einfach mal.
Mhm.
So, das ist aber sehr unmutig einfach irgendwie, so dieses Spiel, zumindest was ich irgendwie gesehen habe. Weil es natürlich hauptsächlich einfach Metroid ist. Und ich denk mir halt so, ey, ich will Metroid Prime haben. So. Und das ist da draußen irgendwo im Äther irgendwie, das haben sie vor, weiß ich, 2017 oder so, haben sie es angekündigt irgendwie. Wir haben immer noch nichts davon gesehen und das schwebt dann immer bei mir so im Hinterkopf rum und so, da denke ich mir dann halt so ein Metroid Dread, ja, weiß ich nicht. Und ich muss auch sagen, so auf Stalker Feind, da habe ich null Bock. Also ich finde, das ist gar nicht mein Feature. Da, das ist echt so wie, keine Ahnung, wie Wassertempel oder so für mich oder Escort-Mission. Da sage ich so direkt erstmal so, oh nee, kein Bock drauf.
Ey, du bist ja nicht der Einzige. Ich habe ein bisschen mit Eddie gesprochen, der das ja für uns hier auf dem Sender durchspielt gerade. Und der hat eine ähnliche Meinung dazu gehabt. Ich will sie dir gar nicht vorwegnehmen, denn wir haben Eddie gefragt und er war so nett und hat uns aus dem Urlaub eine kleine, einen kleinen Meinungsschnipsel zugeschickt. Und wie der genau aussieht, das sehen wir jetzt.
Yo, ich melde mich aus dem Urlaub. Ich bin hier in der Wildnis. Und meine Meinung zu Metroid Dread, ich habe es ja erst, sage ich mal, so fünf, sechs Stunden gespielt, dürfte ungefähr die Hälfte sein. Und ich muss sagen, ich überwiegend, also kurz gesagt, finde ich es eigentlich ziemlich gut. Es spielt sich sehr, sehr fluffig, super Pacing, eigentlich größtenteils richtig gutes Gameplay. Es gibt ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Ich finde den Soundtrack ein bisschen schwach, da hätte ich mir wäre was gewünscht, was irgendwie, woran man sich erinnert, irgendwie so wie das Main-Theme. Auch ein paar Soundeffekte noch von früher hätte ich mir gewünscht. Ja, von dem, die Grafik finde ich eigentlich ganz cool, ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Gerade am Anfang muss ich sagen, sieht alles irgendwie so nach Roboterhalle, Roboterlagerhalle aus. Hier Schläuche, da irgendwelche Maschinen und so, das wirkt alles so ein bisschen gleich und fällt dadurch auch manchmal mit der Orientierung dann ein bisschen schwer. Also da kommt es nicht an so Spiele wie jetzt Hollow Knight oder auch an Super Metroid ran. Die Emmys sind auch so gemischte Gefühle. Ich habe mich mittlerweile eigentlich dran gewöhnt, aber es ist nicht mein Favorite Gameplay-Element, muss ich sagen. Dass die einen one-shotten, es ist viel Trial and Error, man rennt da lang, man weiß dann oft, gerade wenn man neu in einem Gebiet ist, nicht, wo geht's weiter, wo gehen die lang und dann bist du halt tot und dann startest du wieder neu, dann bist du wieder tot und startest neu. Ich finde, so Schleichen und Verstecken passt irgendwie auch nicht so wirklich zu Metroid. Also es geht, man freut sich, wenn man die dann kaputt gemacht hat, dass man dann das Areal in Ruhe absuchen kann und so. Aber ich finde es jetzt keinen mega krassen Spaßbringer. So ist jetzt auch kein Dealbreaker, aber auch nicht mega geil. Und ansonsten, was mich ein bisschen nervt, ist ein bisschen die fummelige Steuerung. Ist manchmal ein bisschen überladen. Du musst teilweise drei Tasten auf einmal drücken und dann noch zielen. Dadurch, dass du nur mit dem Analogstick spielen kannst, nicht mit dem Digipad, ist es auch oft so, dass du ganz, also du dann den Strahlding, so ganz, musst ganz sensibel, ganz, ganz leicht nur drücken, sonst triffst du nicht mehr. Und wenn du mit dem Analogstick halt irgendwie versuchst, nach oben zu schießen oder so, dann bewegt sich Samus irgendwie. Also es ist manchmal ein bisschen hackelig. Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Ich muss sagen, ich habe jetzt 5 Stunden in meinem Knaller durchgenommen gemacht und es hat jedes Mal richtig Bock eigentlich gemacht und auch immer mehr Bock, je länger ich gespielt habe. Und ich freue mich richtig, wenn es weitergeht, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Und es ist vielleicht kein Classic, wie es Super Metroid war, aber das ist auch schwer, glaube ich, ranzukommen. Aber auch trotzdem ein richtig gutes Metroid. Ich glaube, wenn man richtig Bock drauf hat und auch auf Metroidvanias steht, dann sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und macht da, glaube ich, nicht so viel falsch. Ja. So, ich muss zurück in den Dschungel. Also, ja, hier fahren Autos im Dschungel. Tschüss.
Liebe Grüße an Eddie. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, Tim. Also vor allem, was so diese ganze Emmy-Geschichte angeht, plus der ganze Look. Ich finde, was das Gameplay angeht, hat er nicht ganz unrecht, ist ein bisschen überladen, aber man gewöhnt sich dran. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt.
Man gewöhnt sich dran, aber ich muss auch sagen, die Steuerung, gerade mit dem, ich hätte es gerne mit dem Digi-Kreuz gespielt, weil ich hatte oft das Problem gehabt, dass wenn ich Samus zum Ducken bringen wollte, dass sie einfach nach unten geschossen hat.
Das habe ich auch, ja.
Also das ist ein echt großes Problem mit dem Analogstick. Also Digi-Kreuz wäre eigentlich cool, wenn man es umstellen könnte, weil das die einzige Funktion, die das Digi-Kreuz hat, ist tatsächlich nur die Map irgendwie größer und kleiner zu machen, ja. Oben rechts.
Nee, ansonsten wird das tatsächlich gar nicht genutzt. Jetzt mit Super Metroid, das du jetzt kürzlich durchgespielt hast, und Metroid Dread, was gefällt dir? Was gefällt dir besser?
Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich Metroid Dread noch nicht durchgespielt habe. Aber Super Metroid hat mir an einigen Stellen sehr gut gefallen, weil die Atmosphäre einfach cool ist. Der Soundtrack, wie Edo auch gesagt hat, ist einfach viel besser als jetzt bei Metroid Dread, weil bei Metroid Dread ist halt alles so ein bisschen leichter,
bleibt
ein bisschen.
Nichts im Kopf.
Es bleibt nichts im Kopf. Die Jingles, aber die Jingles hast du ja schon seit 20 Jahren, beziehungsweise auch in anderen Videospielen gehabt. Und was mir tatsächlich bei Super Metroid gefehlt hat, war die Erklärung der einzelnen Waffen. Ich hab's gespielt, ich hab eine Waffe erhalten, es wurde nichts erklärt.
Es wurde nicht aber nicht.
Ja, doch, es ist so gewesen.
Du kannst aber auch ins Menü gehen.
Du kannst ins Menü gehen, aber da wird die Waffe nicht erklärt. Ich hatte zum Beispiel so einen Beam eingesammelt, der durch Wände schießen konnte. Und ich wusste zu Anfang nicht, es hat sich jetzt mein Shot irgendwie verändert oder echt? So. Aber jetzt konnte ich dann durch Wände schießen. Zum Beispiel okay. diese Attacke, die du am Ende brauchst, um
das Spiel zu beenden. Das ist halt dieses, du läufst und lädst dich auf, drückst nach unten und dann kannst du hochspringen. Diesen Punkt findet man ja tatsächlich nur in einem Art Tutorial im Spiel, was dann durch NPCs dargestellt werden, aber ohne Dialog und so weiter. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Mhm. Und hier im Neuen ist natürlich alles mit Dialog, es muss alles erklärt werden. Was auch ein bisschen nervig war, zum Beispiel jeder Emmy, der wird auf gleiche Art und Weise zerstört.
Bisher. Also ich hab's auch noch nicht durchgespielt, okay. Deswegen, also alle, wie viel habe ich gemacht? Vier oder
so? Ich hab auch vier. Ich hab den Grünen jetzt zerstört.
Ja, das ist leider wahr.
Ja.
Dass du da nicht großartig, also sie verhalten sich anders.
Klar, ja.
Also einige können zum Beispiel nicht so durch enge Schächte oder so durch.
Andere sind super schnell.
Ja. Aber wie du sie besiegst, ist tatsächlich alle bisher gleich. Aber mal gucken, ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Mir macht Spaß, ist jetzt nicht so eine 10 von 10. Aber ich bin Metroid-Fan und hab da Bock drauf und freue mich, wenn Metroid Prime dann irgendwann rauskommt. Das werde ich dann auch spielen. Ne? So, was Tim gespielt hat, das ist unter anderem nicht nur Battlefield, warum er eigentlich hier ist, sondern auch Diablo 2 Resurrected, das große Remake des Hack'n'Slash-Spiels von Blizzard. Wir haben es hier noch nicht im Game Talk besprochen, deswegen fantastisch, dass er hier ist und ein bisschen drüber sprechen kann. Tim, wie ist es?
Ja, also ey, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal fernab von dem ganzen Skandalen um Blizzard und so, die man natürlich irgendwie immer im Hinterkopf hat, wenn man darüber redet, dass es unter welchen Bedingungen dieses Spiel entstanden ist und so weiter, das ist natürlich irgendwie, schwingt da immer mit bei diesem, immer wenn man über Diablo spricht, so muss man natürlich das jetzt irgendwie mitdenken.
Ja.
Das Spiel an sich ist, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, finde ich tatsächlich deutlich spaßiger, als ich es mir dann doch irgendwie gedacht hatte. Also ich habe gedacht, dass man einfach ein bisschen weniger Spaß dann irgendwie doch mit dem Spiel hat, so, weil es einfach halt 20 Jahre alt ist.
Ja.
Und klar, ich meine, wir haben das damals gespielt alle und so und fanden es alle mega geil. Aber ich meine, in der Zwischenzeit ist halt sau viel passiert, ne? Du hast irgendwie Path of Exile, ja, du hast irgendwie natürlich auch ein Diablo 3 und so weiter und so fort. Und jetzt kommt da wieder Diablo 2 an und ich hatte trotzdem eigentlich mega Spaß damit. Also und ich glaube, das haben nicht viele Spiele, dass so dieses grundlegende Spielprinzip einfach noch so gut funktioniert nach 20 Jahren. So, das ist schon etwas, was man Diablo 2 auch hoch anrechnen muss. Dass das tatsächlich auch so Punkte hat, die tatsächlich auch heutzutage, wo du einfach sagst, so, naja, das ist schon irgendwie ein bisschen geiler noch als Diablo 3 zum Beispiel.
Oh, okay.
Ja. Also zum Beispiel mal so dieser ganze Grid irgendwie so, den das hat, so, dass das alles so ein bisschen böser noch ist und so, nicht so bunt irgendwie, ne, und irgendwie so ein bisschen fieser alles, ja, es hat mehr diesen Gothic-Vibe irgendwie so ein bisschen. Das finde ich zum Beispiel geil. Dann, dass du dich da viel mehr reinfuchsen kannst noch so, also dass halt die Sachen irgendwie natürlich auch komplizierter sind, die ganzen Builds und so, ich meine, es macht auch irgendwie Bock, im Internet zu recherchieren nach Guides und so, nach Builds, denen irgendwie zu gucken, ah, okay, du hast jetzt hier irgendwie eine Liste, wie du deine Skillpunkte verteilst und so weiter und so fort. Das macht ja auch irgendwie Spaß, sich so krass mit dem Spiel zu beschäftigen. Irgendwie du besitzt in einer Bahn oder so, bist nicht an der Konsole vielleicht oder am PC und hast dann aber trotzdem Zeit, dich mit dem Spiel zu beschäftigen, weil du halt ins Internet gehst und dir auf Max Roll irgendwie nochmal ein Bild durchguckst, so. Das ist halt irgendwie was, da kommen halt voll die Feelings auf, so von damals, einfach, wo man, keine Ahnung, noch so Anleitung gelesen hat oder so, weißt du, wo du jede Minute, die du nicht an der Konsole warst, trotzdem irgendwie versucht hast, dich mit diesem Spiel zu beschäftigen, indem du auf dem Klo saßt und die Spielanleitung gelesen hast oder so, weißt du, so, das ist halt so der Vibe irgendwie. Und das ist natürlich einfach mega cool. Es macht Spaß, da durchzugehen, irgendwie die Story nochmal sich anzuschauen. Ey, ich hatte nochmal Bock, so jede Textbox zu lesen, einfach nochmal so, okay, ja, was steht da eigentlich? Klar, weil später hast du ja nur noch durchgerannt und jetzt kannst du mir wieder Zeit nehmen beim ersten Playthrough. Außer du hast eine Gruppe, die keinen Bock darauf hat und die ganze Zeit durchrennt, wie ich auch stellenweise. Aber dann habe ich einfach gesagt, so, okay, scheiß drauf, ich mach nochmal einen neuen Charakter. Ich fange jetzt wirklich nochmal von vorne an, guck mir alles an, so, geh überall hin, mach jedes Monster tot und so. Und das ist auf jeden Fall cool. So, das generelle Spielprinzip mega cool. Aber es gibt halt auch so ein paar Punkte, wo ich mir so denke, warum hat man da nicht was gemacht? So, also zum Beispiel finde ich es einfach, wo ist der Sinn, dass man dass man kein Shared Loot hat. So, ich, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, weil du spielst in der Gruppe irgendwie, du hast dann irgendwie, keine Ahnung, ich spiele zum Beispiel Necro, stehe halt hinten so. Und dann hast du halt die Leute, die rennen dann da halt durch und schnappen sich halt, sammeln sich halt den Loot auf. Ich meine, selbst wenn sie mal sagen so irgendwie, ey, braucht jemand hier das und das,
Moment, es gibt kein Shared Loot?
Nein, Mann, nein, nein, krass. Das ist genau wie damals. So, es gibt kein Shared Loot, alle müssen sich den Loot teilen und das heißt natürlich, der als erster da ist, grabt das erstmal alles. Oh, und dann hast du natürlich erstmal cool. So diesen... hey, guck mal, ich bin voll nett, so, ich biete dir mal an, so hier das Item zu haben, aber natürlich, also ich sehe, das ist einfach so ein krasser Unterschied für mich jetzt zum Beispiel, mein Online-Charakter, den ich halt mit so einer Gruppe gespielt habe, wo ich halt 20 Level so in dieser Gruppe gespielt habe, was ich da für Loot habe, im Gegensatz zu einem anderen Charakter, wo ich halt allein unterwegs bin. Das ist einfach, also der Loot, den ich in dieser Multiplayer, in diesem Multiplayer-Charakter habe, ist so scheiße.
Shit.
Also das ist halt einfach so ein Ding. Und ey, okay, das war damals so, alles gut so, Respekt ans Original, bla bla bla, aber ey, sorry, dann mach doch wenigstens eine Option rein, dass ich das auswählen kann. Weil es gibt für alles andere gibt's auch Optionen. Du kannst den Grafikstil, den alten, wieder einschalten. So, du kannst irgendwie, du kannst irgendwie, keine Ahnung, es gibt auch haufenweise andere Features, die du dann irgendwie noch einstellen kannst, so um das mehr so wie das alte zu machen. Aber dem Loot haben sie es halt nicht eingebaut, das check ich nicht. So, das check ich einfach nicht. Und da gibt's halt auch noch so ein paar andere Quality-of-Life-Sachen, wo ich mir halt so denke, ey, ja, weiß ich nicht. Also, das ist zwar so wie damals, aber da hätte man auch irgendwie mal ein bisschen mehr machen können.
Scheiße, das ist meine Meinung. Das ist eine frustige Folge für Tim.
Also, ey, wie gesagt, ich hatte mega Spaß damit, aber ich
verstehe. Ja, wir haben nicht über Battlefield gesprochen.
Ich verstehe einfach manche Entscheidungen dann irgendwie nicht so. Da ist man einfach zu sehr noch verhaftet an diesem alten Ding. Ey, zum Beispiel auch das mit den Tränken, ja, so, also es sind jetzt hier Details, interessiert wahrscheinlich keine Sau. Aber jetzt, ich sag jetzt nur mal ein Beispiel. Du nimmst, also du hast ja diesen Gürtel, ne? Da packst du Tränke rein.
Ja.
So. Und die legst du dann auf irgendwelche Tasten und das ist alles cool. Aber du nimmst einen Trank, du trinkst einen Trank und das rutscht nicht automatisch in den Gürtel nach. Der nächste
Trank. Das heißt, du musst manuell dann. Du musst manuell nachreichen, also beziehungsweise einpacken.
So, okay, du kannst ins Inventar gehen, du kannst irgendwie mit Steuerung klick, kannst da draufdrücken, dann ist der direkt im Gürtel. Aber ey, Leute, du könntest doch machen, dass die Gürtel einfach automatisch aus dem Inventar in den scheiß Gürtel gehen, Mann. Das ist doch nicht so schwierig. Und ist das jetzt wirklich so, dass die Leute sagen so, was? Die Tränke kommen automatisch in den Gürtel? So, da bin ich raus.
Das ist denn mein scheiß Diablo.
Das will ich nicht, ja. Oder zum Beispiel auch die Drop-Rates, Alter. Also, ich denk mir so, ja, okay, die Drop-Rates. Also, wahrscheinlich ist das so ein Punkt, da sagen jetzt alle so, nee, an den Drop-Rates kannst du nichts machen. Aber die waren so, also manche Sachen droppen, manche von den Runen droppen so selten, das ist einfach absurd. So, du musst teilweise irgendwie, keine Ahnung, 1500 Runs im Kau-Level oder sowas machen, bevor du dir eine Enigma da irgendwie zusammenfarmen kannst. Wo ich mir so denke, ey Leute, das macht doch heute keiner mehr. So keiner spielt doch wochenlang denselben Scheiß, um sich halt eine Rüstung zusammenzufarmen. Das ist doch einfach outdated.
Spielst du an der Konsole oder PC?
Am PC.
Okay.
Also das sowas verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung.
Aber du bist generell jemand, der gerne Loot-Games spielt. Also sowas wie Destiny, da bist du ja eigentlich auch relativ arg dabei, oder?
Ja.
Von daher fand ich diesen Vergleich ganz interessant jetzt mit Destiny, das ist ein relativ modernes Spiel, mit Diablo. Würdest du jetzt trotzdem, also es hört sich alles grauenhaft an, ich will es nicht mal ansatzweise anfassen. Vor allem, ich finde es halt auch optisch richtig dröge. Ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn Spiele nicht bunt sind oder so, auch wenn diese Games mir eher liegen. Aber es sieht halt so krass nach grauen Schlamm aus, dass ich da nicht so viel Bock drauf habe. Jetzt trotzdem für Leute, die affin sind für Loot-Games, würdest du trotzdem sagen, dass man sich durchaus ein paar schöne Abende mit dem Spiel machen kann?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, doch.
Ja.
Also wie gesagt, hatte ich auch. Ich hatte mega Spaß damit. So, wenn du es auf Leistung spielst, wie gesagt, ich finde halt, ich habe da die Durchhalte, ich habe da nicht den Bock irgendwie drauf, jetzt wirklich so wie damals, so lange da dran zu sitzen und jetzt wirklich mich da tot zu farmen. So. Ich finde einfach, dass das ist zum Beispiel auch, siehst du halt bei Destiny 1 zu Destiny 2, wenn wir jetzt gerade den Vergleich gebracht haben. Ja. So, bei Destiny 1 musstest du noch viel, viel mehr grinden, so Billo-Scheiß machen, wie einfach in Leveln im Kreis rennen, irgendwelche Kisten öffnen.
Ja, das war genau.
So, und bei Destiny 2 haben sie das dann schon versucht, irgendwie weitestgehend zu reduzieren. Und ich finde irgendwie, das ist ein bisschen unmodern, so jetzt wirklich diesen richtig harten Runen-Grind. Wenn du da gesagt hättest, ey, weißt du, du passt die Droprate ein bisschen an, um, was weiß ich, Alter, 0,2% oder so, oder keine Ahnung was, 0,02% oder sowas. Weißt du, das hätte niemanden geschadet. Meine Meinung.
Alles klar. Wirt, hast du noch eine Meinung zu Diablo? Ist das ein Genre? Ist das eine Reihe, die dich interessiert?
Ich hab's kurz angefangen tatsächlich und war nicht so.
Das wahnsinnig. Remake?
Ja.
Okay.
Ich habe eine Stunde gespielt und musste feststellen, nee, ich hatte damals schon keinen Zugang gehabt zu dem Spiel. Meine Freunde spielen es immer noch aus der Schulzeit. Die schreiben mich immer noch an, so, ey, willst du wirklich nicht anfangen? Und ich so, nee, um Himmels Willen, das fange ich bestimmt nicht an. Also die haben mich schon gefragt, bevor das Remake kam. Hm. Und ich so, nee, das spiele ich bestimmt nicht. Das habe ich vor 10 Jahren schon nicht gespielt, beziehungsweise 15 Jahren nicht gespielt. Das werde ich jetzt auch noch nicht spielen. Und die meinen so, Remake ist raus, willst du mit uns spielen? Und ich so, nee, ich ziehe euch nur runter. Ich habe keine Lust darauf. Hab's dann geholt, hab's kurz gespielt. Musste feststellen, nee. Also hätte ich es damals gespielt, hätte ich Spaß mit gehabt, würde ich sagen, okay, wie Tim. Aber ich hab keine gewisse nostalgische Gefühle beziehungsweise keinen Bezug dazu, weshalb es für mich halt alles so, okay, das ist einfach ätzend.
Ja.
Also man muss halt schon irgendwie Bezug dazu haben, dann macht es viel Spaß, so wie es bei meinen Freunden bei Tim ist. Aber jetzt so als Neueinsteiger war es für mich einfach nur wow.
Ja,
als,
das kann ich mir vorstellen. Als Neueinsteiger würde ich Diablo 3 spielen.
Ich habe Diablo 3 gespielt, ich muss sagen, das fand ich ganz okay, gerade an der Konsole, weil du da irgendwie Rollen machen konntest mit der Twin-Stick-Steuerung.
Hier hat nämlich auch geschrieben, jemand geschrieben, Ilias, direkt für Scherz mit allen alten Diablo-Fans. Ich liebe Diablo 3. Also Diablo 3 fand ich richtig nice, vor allem auf der Konsole.
Ja, vor allem mit der Konsole, das ist total merkwürdig, oder?
Das hat richtig Bock gemacht. Ich habe mir dann auch die PC-Fassung mal angesehen. Ich will das Spiel niemals mit der Maus spielen, weil ich das Gefühl habe, dass du mit dem Controller einfach viel dynamischer unterwegs bist. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Sakrileg, dass ich hier...
Aber ich glaube, also dass die Controllersteuerung von Diablo 3 voll gut ist, so, ich glaube, da würde niemand was gegen sagen. Ja. Also das ist schon geil. Dass du jetzt sagst, okay, du willst am PC gar nicht spielen, ja, finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Also kannst du mit Maus auch geil spielen. Aber ich meine, bei Diablo 2 ist ja zum Beispiel so, dass du mit dem Controller, dass du einfach mehr Optionen hast. So, Diablo 2 ist ja so, am PC... Früher auch gewesen, du hast nur 2 Skills. Dein Standardangriff und Rechtsklick halt, und damit kannst du halt deine Zauber so und sowas halt, ne? Gut, jetzt gibt's natürlich viele Builds, wo du eigentlich, ja, nicht so viel brauchst, sag ich mal, irgendwie. Aber es gibt auch viele Builds, wo du eben dann doch mal ein paar verschiedene Skills machen musst, und da musst du dir halt Hotkeys legen, ne? Und dann musst du wenn du den Hotkey drückst, lädst du diesen Zauber sozusagen erst auf deine rechte Maustaste, und dann musst du noch drücken. So. Und auf dem Controller ist es so, du hast halt für jeden, oder für 6 Skills hast du halt einfach eine Taste. Und wenn du die Taste drückst, dann wird der Skill gemacht. Das ist natürlich einfach schon, das gab's ja früher nicht, also früher gab's keine Konsolenfassung, logischerweise. Das ist natürlich schon ganz schön OP.
Naja, ich weiß es nicht.
Vielleicht Diablo 4, vielleicht ist das ja so meins.
Da habe ich mir jetzt letztens einen Trailer angesehen. Fuck, das sieht richtig gut aus.
Wow.
Da hab ich voll Bock drauf.
Aber ich find's komisch, wieso findest du denn Diablo 2 denn so, also was stört dich denn daran?
Die komplette Optik hat mich schon mal abgeturnt, und ich finde die Steuerung halt auch so zu wenig Optionen. Also ich guck da die ganze Zeit die Steuerung an, denk da so, irgendwie ist es nicht so komfortabel.
Ja, gut, es wirkt sehr hakelig.
Ist es hakelig? Aber es ist ein altes Spiel, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil für mich ist es halt so als Neueinsteiger so, ich fühle mich wie ein kleines Kind, das jetzt gerade irgendwie sagt, scheiß Super Nintendo, sieht total kacke aus. Aber hast du es
alleine gespielt?
Oder? Ich hab's alleine gespielt.
Ja, okay.
Aber ich kann mir vorstellen, eine Gruppe ist natürlich anders, die dich dann zieht und das alles dann noch ein bisschen erklärt.
Ey, ich würde es keinem empfehlen, das direkt in der Gruppe zu spielen.
Nein?
Ohne Scheiß macht's nicht.
Wirklich nicht? Oh Gott.
Weil wenn du wirklich die falsche Gruppe hast, das macht gar keinen Bock mehr. Okay. Gerade wenn du zum Beispiel mit der Steuerung nicht klarkommst und du hast da irgendwie Leute, die rennen da durch, so klatsch, klatsch, klatsch. So wirklich, du siehst ja kein Monster mehr. Du siehst gar nichts mehr vom Spiel, du rennst die ganze Zeit nur hinterher und denkst dir halt so, ja, okay.
Das war bei mir vor 15 Jahren, so auf der LAN, so alle spielen Diablo und ich so, ich installiere, spiel's gerade, keine Ahnung, die laufen ja auch schon vorweg.
Ja,
aber ich
zock das erstmal alleine. So, erstmal Run-Through alleine machen, so, und wenn du dann wirklich irgendwie dich cool fühlst und dann selber so in dem Modus bist, dass du denkst, so, alles klar, so, jetzt renne ich langsam durch, so, dann holst du dir eine Gruppe und dann farmt ihr ja schön alles weg. Aber am Anfang wirklich erstmal die Zeit nehmen und erstmal noch mal wirken lassen, so, sich mal was durchlesen, so, wirklich auch mal, ja, vielleicht mal jedes Monster killen, so, ich meine, das habe ich eigentlich immer so gemacht, war immer so mein Ritual, beim ersten Mal wirklich alle Karten auch mal aufdecken, alle Monster killen, und ich finde, dann kann man damit super viel Spaß haben.
Ich habe Titan Quest dafür gern gespielt. Damals von THQ. Das war cool. Ist auch wie Diablo.
Was nicht wie Diablo ist Battlefield 2042.
Oh, das stimmt.
So, dieses Spiel gab es jetzt oder gibt es aktuell noch in der Beta?
Nee, ist nicht. Gestern raus.
Wirklich?
Ja, ging nur bis Samstagabend.
Sonntagabend.
Samstagabend.
Also dann nicht seit gestern.
Gestern raus.
Ach, gestern.
Raus aus der Beta.
Nicht mehr in der Beta.
Wir konnten spielen, ihr schon ein bisschen früher als alle anderen, weil ihr Pressezugänge hattet. Deswegen habe ich euch beide auch hier unbedingt haben wollen. Ihr könnt uns relativ gut und ausführlich sagen, wie eure Meinung zu Battlefield 2042 ist. Ich mach mal hier ein Video an.
Du hast doch auch gespielt.
Ich habe es ein bisschen gespielt. Ich fühle mich nicht Experte genug, um da fundiert darüber zu berichten. Deswegen seid ihr aber da. Tim, wir fangen gerne bei dir an. Was ist so deine Grundhaltung zu Battlefield und was sagst du zu 2042? Scheiße, der Typ. Okay, here we go.
Kick it. Alter. Ja. Okay, pass auf. Also, ich fange mal so an. Ich fand's eigentlich richtig gut. Also, aber mir hat's, oder ich sag mal so, mir hat's richtig viel Spaß gemacht. Oder wir haben da zusammen geballert.
Wir haben geballert. Gemeinsam hier im Panzer oder im Helikopter war geil. Du
also
hast geflogen, ich hab geballert.
Ja, wir hatten da, also es hat Spaß gemacht, so, wir hatten wirklich unseren Spaß. Und was ich schon mal gut finde, ist einfach dieses Setting. Ich finde, das Setting ist richtig cool. Ich stand nicht so drauf auf Erster Weltkrieg, auf Zweiter Weltkrieg und so. Ja. Und das ist so für mich so ein Battlefield-Setting irgendwie.
Ja? Ein Spielplatz.
Genau. Und so, genau, das ist nämlich das Wichtige. Dieses Spielplatz-Ding, das habe ich so ein bisschen verstanden als eigentlich Hauptaugenmerk von diesem Teil. So, dass die wohl zurück wollen zu diesem Battlefield wirklich so als Kriegsspielplatz, wo du einfach so Sandbox-Gameplay hast, wo sau viele krasse Sachen einfach die ganze Zeit überall passieren. Und ich finde, genau das ist es eigentlich auch. Also, so dieses Gefühl hatte ich so beim Spielen. Das ist einfach so ein Spielplatz ist, wo du so reingehst und es passiert überall die ganze Zeit irgendwie was und keine Ahnung, Alter, neben dir explodiert ein Panzer, über dir fliegt ein Flugzeug lang, da hüpfen irgendwie drei Leute mit dem Fallschirm ab und du hast irgendwie jemanden mit dem Enterhaken, der irgendwie lang fliegt und du hast einfach, es gibt wirklich so viele coole Momente und da haben ja auch diese Trailer drauf abgezielt, deswegen finde ich, so diesen Style haben die echt gut getroffen mit dem Spiel. So, okay, und das ist halt so das Positive daran. Aber das ist ein großer Teil. Also man muss ja wirklich sagen, die Basis von diesem Spiel ist richtig gut, finde ich. Also das wäre ja viel schlimmer, wenn es andersrum wäre. Wir reden jetzt gleich über so ganz viele Details. Wir reden jetzt gleich über die Features. Wir reden darüber die Performance, über die Bugs und sonst was. Aber was man ja schon mal sagen muss, ist erstmal die Basis von dem Spiel ist, finde ich, sehr, sehr gut. Und meiner Meinung nach sind das eigentlich, die meisten Sachen dafür sind eigentlich Dinge, die kannst du, die sind entweder nicht so wichtig oder du kannst die halt fixen, einfach mit Patches. So, aber es ist halt so dieses, um mal vielleicht Fazit vorwegzugreifen, dieses typische Ding, was einfach momentan oder so moderne Videospiele, die kommen raus, aber du kannst sie einfach eigentlich erst ein halbes Jahr später spielen. So, also ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, das zum Release zu spielen. Ich würde einfach sagen, so, ey, wartet ein halbes Jahr, dann habt ihr einfach eine viel bessere Experience, als wenn ihr jetzt da zum Launch direkt reingeht.
Das Problem wirst du wahrscheinlich nur dann haben, dass dann die ganzen Leute, die jetzt wirklich spielen, dann schon die Erfahrung sammeln, die ganzen Spots schon kennen.
Ja.
Und sobald du dann neu anfängst in einem halben Jahr, dann keine Chance mehr hast.
Klar, wenn du es auf Leistung spielen willst, dann musst du wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen. Aber wie sauer der ist, ist natürlich dann auch irgendwie so mal so Geschmackssache.
Muss man auch gucken, ob es hier wieder Matchmaking gibt, ne? Also hier, wie bei Call of Duty.
Skill-based Matchmaking.
Ja, das wäre dann ein Problem.
Man muss dazu sagen, es gibt ja an sich verschiedene Modi. Du hast ja zum einen diesen Portal-Modus, du hast den klassischen Modus. Portal und so weiter gab es nicht in der Beta.
Nee, gab's nicht. Und das andere ist Hazard Zone. Hazard Zone werden die, glaube ich, demnächst im Oktober dann nochmal präsentieren. Der wird dann so eine Mischung aus Tarkov und Battle Royale sein.
Okay. Hier wird es ja auch so sein, dass du keine klassischen Klassen mehr hast, oder du hast nicht den typischen Medic, den Assault und so weiter, sondern einen neutralen Soldat oder Soldatin und die modifizierst du dann.
Du hast genau andersrum. Ja. Du hast Heroes.
Ah,
also es gibt zum Launch wird es 10 verschiedene Heldeneinheiten geben.
Okay.
Und in der Beta waren jetzt 4 verschiedene dabei. Da hattest du einmal den Assault gehabt, der hat einen Enterhaken gehabt. Dann hast du den Heavy, der hat ein aufstellbares Auto-MG. Der Sniper hatte eine Drohne, womit er dann Leute aufdecken kann und Fahrzeuge mit einem kleinen EMP dann versehen kann. Und dann gab's noch die Sanitäterin, die dann Leute heilen kann, die dann komplett full life sind und mit einer Heilpistole, die dann auch auf Distanz heilen kann. Ja, da sehen wir gerade den Enterhaken, den Dennis einsetzt. Hat mir am meisten gefallen.
Wie unterscheidet sich das jetzt von Bad Company zum Beispiel? Da gab es ja ganz klare Klassen.
Stellst aber auch die heftigen Fragen. Wie unterscheidet sich das von Bad Company? Das ist nämlich genau das große Problem, was ich hab.
So, dann hau raus.
Naja, weil ich denk mir halt immer so, ja, du kannst jetzt mit 128 Spielern
das
Game zocken, was natürlich irgendwie geil ist. Und auf der anderen Seite denk ich mir immer so, braucht man das? Also braucht man wirklich diese Riesen-Maps? Ich meine, wir haben jetzt in der Beta gespielt, da gab's nur eine Map. Also wir haben jetzt nur, wie hieß die denn nochmal?
Boah, Set? Keine Ahnung. Oh, die Map hier, die wir gerade sehen. Orbital?
Orbital, ja, genau, irgendwie sowas, ja. Nur diese eine Map gesehen. Aber die haben ja schon den ganzen Trailern gesagt, ja, irgendwie, ey, hier 9 Quadratkilometer groß, bla bla bla. Ne? Ich meine, du brauchst natürlich auch Platz für diese ganzen Leute und so. Alles cool. Und es gibt auch, die Map war zum Beispiel jetzt eigentlich auch schon geil. Du hattest viele verschiedene Orte irgendwie. Aber, und das ist halt einfach Geschmackssache. Aber meiner Meinung nach denke ich mir immer so, ey, das brauche ich alles gar nicht. Das ist immer so dieses höher, schneller, weiter Ding. Wo ich immer, also Leute, mit denen ich spreche, super viele Leute, die Battlefield geil finden, die wünschen sich halt sowas zurück wie Battlefield Bad Company 2 oder auch ein Battlefield 3. So, das war so, für viele Leute, mit denen ich spreche, ist das halt so der Pinnacle Battlefield Experience gewesen. Oh yeah. So. Mhm. Und da denke ich mir halt immer so, das ist halt wieder noch einen Schritt weiter davon entfernt. Das ist halt wirklich einfach Geschmackssache und viele finden es ja auch geil. Ich persönlich würde mir halt, ich brauche das alles gar nicht. So, ich, zum Beispiel hier diese Levolution Events. Vielleicht können wir mal darüber kurz reden. Das Riesenfeature so, ne? Mhm. Irgendwie, wir haben diese geilen Events. Bei der Map ist es jetzt, du hast diese Rakete. Es gibt da so einen Raketenstart und über die Dauer dieser Runde startet diese Rakete halt. Du hast so Arme, die sozusagen so eine Startvorrichtung, die Rakete festhält. Und wenn die weggeht, diese Arme, dann kannst du Damage machen auf der Rakete. Und wenn du genug Damage machst, dann explodiert die.
Was bringt das?
Es bringt original gar nichts.
Das ist das Problem.
Es bringt wirklich gar nichts. Es ist nur optisch.
Ja.
Also, ja, wenn du neben der Rakete direkt stehst, gehst du wahrscheinlich tot oder so.
Nee, nicht mal das. Ich stand ja direkt neben der Rakete und die ganzen Trümmer sind um mich herumgeflogen. Und ich dachte so, okay, wenn ihr mich jetzt im Trümmerteil erwischt, dann bin ich tot. Aber das ist halt so, als würde ein Stück Styropor auf dich rauffliegen. Nichts passiert.
Und dann, weißt du, das siehst du einmal, das siehst du zweimal, das siehst du dreimal. Und dann interessiert dich das nicht, die Bohne. Ich meine, das ist einfach. Ja, und das, wenn das dann so das neue Feature ist, dann denke ich mir halt so, ey, pff, keine Ahnung, wer braucht den Scheiß? Und dieser Tornado ist genau das Gleiche. Der Tornado, also mal da muss man jetzt sagen, viele haben den Tornado wahrscheinlich gar nicht gesehen, die Beta gespielt haben, weil in der Beta habe ich ihn auch nicht mehr gesehen.
Ich auch
nicht. Und dann nur bei diesem Presse-Event, genau, und du auch nicht, ne?
Ja.
Das heißt, die Spawn-Rate von diesem Tornado wurde entweder für unser Event einfach auf 100 gesetzt, dass in jeder Runde einer kommt, oder die haben ihn danach mega runtergeschraubt. Und dieser Tornado ist halt auch, das ist einfach Makulatur, das ist einfach für den Arsch im Prinzip. Das sieht cool aus, so, ist natürlich mega geil, das ist grafisch mega cool, da ist ein fetter Tornado, der macht Blitze und sonst was. Aber ich meine, dann rennen da alle hin, springen in den Tornado rein.
Und werden nach oben katapultiert.
Ja.
Mehr ist es auch nicht.
Ist es dann quasi wenigstens wie so eine Art Schnellreisefunktion nicht, oder so?
Also, du wirst dann nach oben katapultiert und kannst von dort aus theoretisch mit einem Fallschirm dann an entfernte Orte ran. Aber wenn du stirbst, kannst du auch irgendwo anders dann spawnen, was dann ein bisschen schneller geht und so. Aber
diesen Wingsuit-Typen konnte man auch noch nicht spielen. Konnte man
auch nicht spielen, genau. Ja. Es sind auch sehr viele Bots. Also wir haben ja 128 Spieler. Klingt mega geil. Ich kann mich daran erinnern, als Battlefield 2 damals angekündigt wurde, hieß es auch, ja, ey, 128 Spieler haben sie natürlich nicht geschafft. 64 Spieler finde ich eigentlich perfekt, weil bei 64 Spielern hast du eine komprimierte Map. Da ist dann die Action an einer Stelle komprimiert. Und hier ist es halt so, der Kampf findet eigentlich großteilig zwischen dem Raketensilo und dem Hochhaus statt. Und alles ringsherum ist irrelevant. Weil da gibt's dann irgendwie noch andere Flaggenpunkte. Jedes Mal, wenn ich da hingehe, ist da niemand. Ne? Mhm. Nimm dann ein, geh dann weg, warte ein paar Minuten, dann ist wahrscheinlich wieder ein Soldat, der dann den Punkt wieder eingenommen hat, alibimäßig. Und das war's dann auch. Also der Kampf ist leider nicht so fokussiert wie in den anderen Teilen.
Hier haben wir zum Beispiel gerade auch mal so ein Ding gesehen, von dieser Map, wie gesagt, wir haben jetzt nur eine Map gesehen, das ist natürlich ein ganz kleiner Teil vom Spiel, den wir jetzt da gesehen haben. Aber du hast diese Map so aufgeteilt in im Prinzip so bestimmte
Zonen,
ja, ja, Orte. Und die sehen auch alle anders aus. Das ist das Coole daran, ne? Du hast hier dieses Hochhaus, dann hast du irgendwie noch so eine Art Factory irgendwie.
Ja.
Du hast diese Raketenbasis, ne? Und du hast aber dazwischen auch einfach sau viele so offene Strecken, so wo eigentlich nichts ist, ja. Also zum Beispiel da vor dieser Raketenbasis hast du diese fette Straße, wo einfach wirklich nichts steht. Du hast auch keinerlei Deckung und gar nichts so. Und also da weißt du natürlich, was da passiert, wenn du da langläufst.
Ja.
Entweder du kriegst einen Sniper-Hit ab oder du wirst halt einfach von einem Vehicle, also von einem Fahrzeug einfach weggeballert, ne? Oder von einem Heli oder sonst was. Du bist da so leichte Beute, wo ich mir dann auch so denke, ja. Also da muss man die anderen Maps einfach abwarten, aber das hat mir zum Beispiel an der Orbital-Map gar nicht gefallen. So diese ganz großen, offenen Gebiete, wo du keine Deckung hast und ja, wo du halt einfach irgendwie, ja, dann kannst du hier durch den Tunnel laufen, aber im Prinzip musst du einfach in ein Fahrzeug einsteigen.
Aber man muss auch sagen, Fortbewegung ist diesmal viel, viel besser geworden. Also man ist richtig schnell unterwegs. Man kann halt ähnlich wie bei Call of Duty den taktischen Sprint einsetzen. Kriegst du zweimal auf die Sprint-Taste, dann hebt er die Waffe an und rennt dann schneller Da haben die auch noch andere Sachen reingehauen, so wie Aim Down Sight, dass dann automatisch dann, wenn die Waffe, wenn die Munition ausgewechselt wird, dass dann man immer noch auf das Ziel, aufs Ziel bleibt und so. Gott, oh Gott. Also da sind schon sehr viele neue Komfortfunktionen reingekommen. Ziplining, wie wir hier oben rechts sehen, da kann man sich zum Beispiel hochziehen und dann von dem Turm aus rüberspringen oder zum anderen Turm sich rüberziehen. Was mir zum Teil hier nicht gefällt, das sehen wir hier. Er wurde gerade von einem Helikopter angegriffen. Diese Container sind nicht zerstörbar.
What? Es ist ja eigentlich so gut wie gar nicht zerstörbar.
Es ist, also diese, es gibt halt diese Hütten, oder guck mal, Hochhaus auch nicht zerstörbar. Klar, es gibt diese Hütten, diese Factories, die wir unten links und rechts sehen. Da kann man die Wände wegballern, aber die Decken, die bleiben immer.
Hier, diese,
die kann
man nicht zerstören. Diese runden Bällchen, die man da unten sieht, die kannst du auch weghauen.
Ja.
Aber es gibt auf dieser Map kein einziges Haus, was zerstörbar ist.
So komplett kannst du nicht zerstören.
Nee, kein einziges.
Dann ist das für mich persönlich ein Downgrade gegenüber Bad Company 3 zum Beispiel. Oder 2.
Zwei.
Ja. Also, natürlich, ja. Also, keine Ahnung. Ich meine, klar, du hast da dieses riesige Hochhaus. Aber ey, weißt du, wenn du ein Levolution-Event machen willst, du hast da dieses Hochhaus. Auf diesem Hochhaus stehen die ganze Zeit Sniper. Mhm. Ja, und ballern von oben runter. So. Wie geil wäre es, wenn du dieses fucking Hochhaus zum Einsturz bringen könntest?
Wie in Battlefield 4 in Shanghai.
Genau. Und dann wären halt, dieser Sniper-Spot wäre weg. Das wäre irgendwie ein taktisches Element, wo du dann irgendwie dieses Hochhaus ist umkämpft irgendwie. Oh. Unten stehen die Leute so, ballern das Fundament von dem Ding kaputt irgendwie. Du kannst vielleicht irgendwie C4-Charges legen oder sonst was. Und dann, wenn du es geschafft hast und die dich nicht aufhalten konnten dabei, weißt du, dann ist es halt, dann wäre es doch super geil, dieses Ding stürzt ein, alle so, yeah, okay, scheiß Sniper sind endlich weg und so. Das wäre ein Levolution-Event, was irgendwie einen Sinn hätte. Diese Rakete, die da hochfliegt, die hat gar keinen Sinn.
Ja, leider nicht. Und es sind auch sehr, sehr viele Bugs in dem Spiel. Also mir kommt's nicht vor, dass es sich um eine Beta-Version handelt. Ja?
Bevor wir zu den Bugs gehen, also verstehe ich das richtig, dieses Raketen-Event? Also es bringt dir auch nichts, also es, wenn du jetzt 2 von diesen Missionen machst, dass du die Map dann automatisch gewonnen hast oder so, die ist einfach nur für Optik da?
Die ist nur für Optik da. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben das auf einem Event gespielt. Und dann habe ich dann hier in die deutsche Discord-Gruppe reingeschrieben und gefragt, und was bringt einem die Rakete was? Und die meinen so, ist nur Deko.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja jetzt nur Conquest auch gespielt, haben wir noch nicht gesagt, ne? Ja. Also nur einen Modus. Es gibt diesen übergeordneten Modus, dieses All-Out-Warfare, davon haben wir jetzt Conquest gespielt. Dann gibt's ja noch mal diesen ganz anderen Hazard Zone, wo man noch nichts von gesehen hat. Also ja, wir wissen nicht, was da los ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Akkustand niedrig ist. Ja. Aber das heißt, was da jetzt alles kommt, das müssen wir natürlich noch sehen. Aber wir können jetzt nur das bewerten, was wir in der Beta gesehen haben. Ja.
Aber was wir auch noch erwähnen müssen, Freund und Feind kann man kaum unterscheiden. Also alle laufen ja mit den gleichen Soldaten herum. Also du hast ja die Parteien USA und Russland, aber die benutzen alle die gleichen Heroes. Mhm. Das heißt, du hast auf deiner Seite McKay, der Typ mit dem Enterhaken, aber zeitgleich hast du auch McKay auf der anderen Seite, der dann damit herumrennt.
Ist halt doch geil, weil das halt Amis und Russen sind. Und du halt die gleichen Leute, also.
Ja, du hast internationale Leute, aber es ist schon merkwürdig, ja.
Das bei den Russen ist halt dann der gleiche McKay wie bei den Amis. So.
Genau.
Was natürlich irgendwie eigentlich gar keinen Sinn ergibt.
Du hast auch einen Deutschen dabei. Also Falk ist hier eine deutsche Sanitäterin.
Falk oder
ja, ja, genau. Auch ganz cool, du kannst wie in den alten Spielen auch deine Waffe on the fly modifizieren, wenn du T gedrückt hältst.
Gerade hier, ja.
Sehen wir ganz gut.
Das ist auch so ein Feature, wo ich mir so denke, braucht man das? Also sorry, ich bin immer hier Mecker-Tim und so. Ey, wie gesagt, ihr könnt ja nochmal zurückspulen zu meinem Statement am Anfang. Das sind alles so Details, finde ich, die man noch ändern kann. Aber dieses T-Ding zum Beispiel, ey, wie oft hast du das benutzt?
Immer nur am Anfang des Spiels.
Ja. Und dann denke ich mir doch, okay, dann lass mich doch vorher im Menü meine Waffe einstellen. Und muss ich das dann im Match machen so? Nee.
Das Geile ist, es wurde ja nicht mal übernommen. Ich hab's immer im Match gemacht und im nächsten Match wurde es dann wieder verworfen. Und was auch mal, was auch nicht funktioniert hat, war die M-Taste. Ich wusste nie, wo die Action war. Ich will M drücken, um auf der Map zu gucken, wo die Action ist, aber das konnte ich nur machen, wenn ich tot war. Du hattest ein Visier gehabt, ein Hybrid-Visier gehabt zwischen Scope und hier Holo. Und jedes Mal, wenn ich das benutzt habe, hat's gebuggt. Also ich konnte nicht mehr hin und her wechseln. Hm. Einmal nutzen, dann war's wieder vorbei.
Ja.
Du kannst Vehikel rufen, also du kannst Panzer, du kannst gepanzerte Fahrzeuge, du kannst diesen Boston Dynamic Hund rufen. Hat aber nicht immer funktioniert. Nee. Also da steht immer, ist bereit zum Rufen, funktioniert nicht.
Geht nicht, ja.
Geht nicht. Also das sind viele Kleinigkeiten, wo ich sagen kann,
Q geht auch nicht.
Ja, genau, spotten kannst du auch nicht.
No. Also manchmal geht's irgendwie, aber eigentlich 90% der Zeit geht's einfach nicht. Ich meine, ja, ey, das ist eine Beta.
Das,
so,
ist eine, das muss man
klar, also, wer weiß, vielleicht kommt das Spiel raus und alles funktioniert auf einmal.
Wie ey, das wurde zu Recht verschoben, finde ich im Moment.
Aber ist natürlich doof, wenn Spotten nicht geht. Ey, sorry, das ist ja auch so das Ding, weißt du, die Leute sehen alle gleich aus.
Mhm.
Dann, das haben sie, glaube ich, ein bisschen gefixt, aber man sieht diese weißen Punkte, die über den Leuten sind, die anzeigen, ne, dass das deine Squad-Kameraden sind. So, die sind aber auch so ein bisschen buggy, ne? So, die gehen immer mal weg. Man sieht's ja hier auch so, ne? Die poppen auf, gehen wieder weg, so. Teilweise sind sie irgendwie nicht da. Und dann schießt du halt einfach auf jemanden, weil du denkst, dass der ist irgendwie dein Buddy. Dabei, nee, du denkst, der ist ein Feind, aber er ist wirklich dein Buddy und so. Dann geht das Spotten nicht. Das ist einfach so natürlich so eine Kombination aus Dingen, die dafür halt sorgen, dass du einfach nicht weißt, auf wen du ballern sollst.
Ja.
Ja.
Es war auf jeden Fall eine ziemlich rougher Beta, die man spielen konnte. Und deswegen fand ich euren Aufruf eigentlich ganz gut, dass man vielleicht ein bisschen wartet und nicht direkt zum Release das Ding sich holt, weil man insgesamt, glaube ich, keine allzu gute Erfahrung damit haben wird. Jetzt mal abschließend eure Meinung dazu. Freut ihr euch trotzdem nach wie vor drauf oder vermiesen euch diese ganzen Verschlimmbesserungen das alles eher?
Ich freue mich tatsächlich immer noch drauf, aber da muss halt einiges gemacht werden. Ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn die jetzt sagen, ey, das Spiel kommt jetzt im Februar 2022. Würde ich sogar eher begrüßen, wenn das Spiel da nicht verbuggt ist. Weil da ist so viel Potenzial drin und ich hatte auch meine spaßigen Runden gehabt. Ich hatte wirklich viel Spaß gehabt, abgesehen von den ganzen Bugs, die da waren, weil das hat einen schon echt runtergezogen.
Ja. Ey, wir haben jetzt zum Beispiel nicht mal über das Balancing und so gesprochen, ne? Was natürlich auch irgendwie all over the place ist. Was natürlich in der Beta auch so Stani ist, irgendwie wahrscheinlich, das ist ja dafür da auch, dass man so Sachen einstellt. Ja. Ne? Also von daher, da wollen wir jetzt gar nicht zu viel drüber quatschen vielleicht, das macht doch vielleicht gar keinen Sinn. Also ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Wie gesagt, es ist dieser Spielplatz, so, das finde ich schon, was auch die Trailer suggeriert haben, dass man da einfach irgendwie Spaß haben kann zusammen so. Und wie gesagt, Wirt und ich, das war eigentlich mega lustig so.
Mhm.
Wir haben da unseren Spaß gehabt. Und klar, wenn man jetzt über die Bugs hinwegsehen kann, dann kann man da auch trotzdem mit Spaß haben. Ist jetzt nichts, was wirklich so Game-Breaking ist, würde ich jetzt mal so sagen.
Oh, aber was Game-Breaking ist, ist die Performance auf dem PC. Die ging ja gar nicht. Also ich habe von Olli mitbekommen, auf der Konsole läuft es viel besser als auf dem PC.
Also bei mir auf der PS5 lief das glatt mit 60.
Ich habe 46 gehabt und ich habe eine 3080 eingebaut.
Krass. Es ist halt wohl, also ich habe jetzt auch schon verschiedene Dinge drüber gelesen. Die einen sagen, es gibt irgendwie so ein Memory Leak, dass du halt, dass der Arbeitsspeicher immer mehr vollläuft, je mehr Runden du hintereinander spielst, dass du irgendwie zwischendurch mal rausgehen solltest. Okay. Andere sagen irgendwie, dass der Prozessor wohl relativ prozessorhungrig irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht der mega Experte, woran das jetzt liegt, aber es ist wohl so, dass es ultra demanding einfach im Moment noch ist.
Mhm.
Aber das sind halt auch so Sachen, weißt du, es wird dann irgendwie optimiert und so. Aber ich denke mir halt dann immer so, genau vor diesem Argument, wo du meintest, ja, ist dann blöd, wenn man wartet und die anderen Spiele alle schon haben dann mehr. Ja, das ist dann halt so dieser Punkt, wo ich mir so denke, ey, lasst uns doch alle einsteigen, wenn das Spiel fertig ist, so irgendwie, weißt du? Und ja, wenn es dann eben ein halbes Jahr länger dauert, ey, so what? Also ich weiß nicht, was daran immer so schlimm ist. Wir haben ja letztens im Press Select drüber gesprochen, über Verschiebungen, ne? Wie das alles so zusammenhängt, wie viel Druck da Publisher machen und so und die Entwickler, die dann irgendwie so sagen, ey, Leute, muss das wirklich sein und so, ne? Ja, und ich würde es geil finden, wenn EA da vielleicht ein bisschen weniger so aufs Gas drücken würde und mal sagen würde, ey, Leute, lasst das Ding mal rausbringen, wenn's cool ist.
Das ist leider relativ einfach zu relativ einfach zu erklären. Vor allem, wenn man, hast du mitbekommen, was das letzte Mal passiert ist, als sie es verschoben haben? Hast du mal auf den Aktienkurs geschaut?
Nee.
So nach unten ist er gegangen.
Die Nummer. Teil hatten sie nochmal verschoben.
Wenn es nicht verschoben war, dann war das, glaube ich, im Raum, dass es verschoben wird. Ich glaube, der Release war es aber.
Ich glaube, Battlefield 5 war das, oder? Weil Battlefield 5 war ja
ich glaube, 2042.
Ach so.
Zu dem Titel gab es auf jeden Fall irgendeine News, was mit dem Release zu tun hatte, wo der Aktienkurs wieder krass nach unten gegangen ist. Und das ist dann letzten Endes der große Grund, warum sie das jetzt raushauen. Sie wissen ganz genau, ich bin fest davon überzeugt, die haben Jahre mit dem Spiel verbracht und die wissen ganz genau, ey, das läuft mit bei weitem nicht geil. Aber sie müssen es halt irgendwann raushauen, weil es halt finanzieller Druck ist, genauso wie bei Cyberpunk. Dass du die Leute, die daran arbeiten, wissen, ey, das läuft nicht geil und das wird auch nicht gut angenommen. Aber sie müssen es raushauen, weil halt super viele Leute mit sehr viel Geld dahinter stecken.
Was man aber auch dazu sagen muss übrigens, dass der Build, den wir gespielt haben, so wurde es uns zumindest gesagt, der war ein paar Monate alt oder so, ne?
Ja, der war ein bisschen älter.
Also. Und sie haben auch gesagt, so, ey, viele von den Sachen, die ihr erzählt, die sind schon gepatcht und so.
Aber ey, also ist das, was du zeigen möchtest der Öffentlichkeit?
Ja, ey, ich weiß nicht, vielleicht müssen sie was zeigen, so, keine Ahnung, was, ich weiß halt wirklich nicht so, wie viel Druck kommt da einfach. So, dass die denen wirklich sagen, so, ey, Leute, weißt du, ja, keine Ahnung, der Aktienkurs, so, Leute, wir müssen denen was zeigen, wir brauchen hier irgendwie die Previews. Damit die Leute sehen, ey, das Game ist nicht komplett
broken. Da würde ich doch eine geilere Version zeigen und nicht irgendwie den Bild von vor ein paar Monaten.
Und das aber gut, halt, das weiß ich mal, dass die Anzugträger, dass die Geldgeber dann vielleicht nicht so den Blick dafür haben, was denn so die Details sind, warum die Leute dann sagen, das ist ein gutes Battlefield oder nicht. Ja, da bin ich halt skeptisch irgendwie, ne? Die sehen das wahrscheinlich, denken sich so, hä, wieso, läuft doch so. Kannst schießen, kannst fahren, läuft relativ stabil. Ich meine, stabil, was den Netcode angeht, war es ja eigentlich, ne? Du hast irgendwie Spiele gefunden, du konntest joinen.
Crossplay hat funktioniert.
Sau viele Bots irgendwie, mit denen aufgefüllt wird. Das ist natürlich nicht so geil.
Schade, wegen 128 halt. Aber da hätten die es so machen können wie in alten Spielen. So, wenn nicht genug Leute erreicht werden, dann spielt man halt eine kleinere Map. Und wenn die 128 erreicht werden, dann spielt man die größere Map.
Ich kann mir da halt gut vorstellen, dass die dann einfach immer so sagen, weißt du, dass die Entwickler auf der einen Seite und Entwicklerinnen und du hast auf der anderen Seite halt die Leute, die das Geld haben. Und die sagen dann immer so, ja, ey, die Entwicklerinnen und Entwickler da, die sagen immer, dass noch nicht fertig ist. So, da musst du auch irgendwann mal, hier mal ein bisschen sagen, so nicht, jetzt bringt ihr das hier raus, die musst du Deadlines geben, weißt du, damit das läuft. So. Und die auf der anderen Seite sagen dann so, ey, Mann, die Leute von oben, die sagen die ganze Zeit, bringt irgendwas raus, Leute, wir haben nichts. Ja. So, ne? Also, da geht's immer hin und her und dann, ja.
Ja. Wir können kurz auf meinen Bildschirm gehen, dann sehen wir es auch noch mal. Vor 3 Wochen war das, da wurde das Spiel verschoben. Und sehen wir es auch, EA Store crashes after Battlefield 2042 Delay. Also das ist leider immer ziemlich einfach zu erklären. Aber da stecken wir am Ende nicht drin. Wir können nur das bewerten, was wir gespielt haben. Und das war im Rahmen dieser Beta jetzt nicht perfekt. Und ich glaube, das ist auch angekommen bei den Leuten. Was auch angekommen ist, jetzt endlich, ist unser Special Guest. Ich hoffe, sie ist da. Regie, ist sie da?
Ist die Person da?
Nee, noch nicht.
Wirklich nicht?
Okay. Da haben wir's doch.
Wir haben Special Guest.
Hallo? Da hast du jetzt Druck gemacht.
Lul, warte, ist das Chiara?
Sind wir noch nicht fertig. Oh, was?
Ist sie da? Wer ist da?
Hallo, ich rede die ganze Zeit.
Hallo! Chiara ist da!
Ja, trink was.
Hey.
High five.
Ah, okay.
Alter.
Ich weiß nicht, wohin.
Ist deine Hand größer als dein Gesicht?
Machst du deine Webcam sauber?
Nee, ich habe für euch habe ich meine schlechte Kamera ausgepackt. Bei mir habe ich die gute daneben.
Hallo Chiara, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo. Ja, mir geht's gut und euch?
Uns geht es soweit ganz gut. Wir haben gerade, oder besser gesagt, Tim und Wirt haben über Battlefield abgerantet, aber du hast damit gar nicht so viel am Hut, ne?
Ich mag Battlefield nicht.
Ey, ich habe mit dir gespielt am Samstag.
Ja, Freitag. Und ich hab's gehasst.
Vielleicht war ich ja das Problem.
Ja, genau, deswegen. Du warst so schlecht, Wirt.
Ja, du bist aber wegen einem anderen Grund da. Und zwar hast du ein paar Spiele mitgebracht. Ein großes Spiel, das wir ja auch nicht im Game Talk hatten, ist Far Cry 6. Du hast es dir angeguckt und hast dich netterweise bereit erklärt, hier mal uns wieder zu besuchen und darüber zu berichten. Chiara, das ist deine Bühne. Sag uns, wie hat dir Far Cry gefallen?
Ich habe mich ja quasi selbst eingeladen.
Ich finde das sehr gut.
Ja, also ich möchte eigentlich nicht so krass auf das Spiel eingehen, weil es halt Far Cry, also muss man halt jetzt einfach ganz plump sagen, es erfindet das Rad nicht neu. Du bist auf einer großen Insel. Witzigerweise scheinst du erstmal auf einer kleinen Insel als Dani, die du als Frau oder Mann spielen kannst. Ich habe sie als Frau gespielt, deswegen werde ich die ganze Zeit wahrscheinlich sie sagen.
Mhm.
Und sie möchte eigentlich, nachdem Castillo die Yara quasi übernimmt, ihr kennt ja quasi wahrscheinlich schon die Geschichte, möchte sie halt flüchten nach Miami und gerät da in Kontakt mit so einer Guerilla-Organisation. Und du schaltest da erstmal auf einer kleinen Insel und ich hab mir die angeguckt so und dachte mir, ach, eine kleine Insel, das ist ja erfrischend Ubisoft.
Mhm.
Das finde ich echt schön. Und dann scroll ich weiter nach raus und merke, dass daneben einfach eine gewaltige Insel ist. Und das ist halt für mich wieder so ein typischer Ubisoft-Punkt. Ey, mach doch mal die Dinge kleiner. Du hast halt wieder ganz viele Fetch-Aufgaben. Eine der ersten Hauptmissionen startet eigentlich mit einer Wiederauferlebung von einer Far Cry 3-Mission, wo du so eine Plantage eben anbrennst und in die Luft jagst. Fand ich eigentlich eine schöne Anekdote. Hast Autorennen, wieder Jagdaufgaben, du kannst fischen gehen. Fischen gehen ist für mich immer ein Pluspunkt, by the way. Das ist wirklich jetzt ein Pluspunkt. aber ganz ehrlich, so das Gameplay und so weiter hat mich jetzt nicht so interessiert, weil es steckt halt Far Cry drin. Man, wenn man was anderes erwartet, dann wird man halt enttäuscht, weil es ist halt immer wieder dasselbe. Nur, dass es ja jetzt in Lateinamerika spielt, und das fand ich ja umso spannender, weil es mich interessiert hat, inwiefern sie denn eigentlich die Kultur umsetzen. Es gibt ja immer wieder schlechte Beispiele, dass Lateinamerikaner als Drogenbarone wiedergespiegelt werden oder sind immer kriminell. Und das ist glücklicherweise hier nicht der Fall. Auch wenn ich immer noch sagen muss, super schade, dass im Entwicklerteam niemand mit lateinamerikanischem Hintergrund gearbeitet hat. Im Writing-Team.
So?
Ja, die waren einen Monat lang in Kuba, also auf Kuba, haben sich auch mit Guerilla-Mitgliedern unterhalten und Feedback gefragt, so hey, wie war das, damit sie so authentisch wie möglich sind. Aber wir alle haben mal ein Format vorbereitet. Und wir wissen auch, dass dann mit der Zeit vielleicht ein paar Fragen noch offen sind. Und dann ist es schon wichtig, wenn man jemanden zu Rate ziehen kann, sagen kann, hey, wenn ich das jetzt einbaue, ist das jetzt Kacke? Und ich persönlich muss sagen, nichtsdestotrotz ist es gut geworden. Also es ist nichts, ich bin jetzt keine Kubanerin, meine Familie kommt aus Peru, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, da müsste man sich jetzt krass drüber aufregen. Zum einen, obwohl jetzt der Antagonist eben Castillo nicht von den Latino gespielt wird, Esposito kann kein Spanisch, er hat ja auch keine spanischen oder lateinamerikanischen Wurzeln. Gut, ist halt so ein Marketing-Ding gewesen, kann ich nachvollziehen, aber der restliche Cast besteht aus Hispanic-SynchronsprecherInnen, was cool. Ich richtig, richtig gut finde. Also das hört man auch raus. Und man hat auch die Möglichkeit, nicht nur Castellano-Spanisch einzustellen, sondern auch lateinamerikanisches Spanisch. Und da hat Ubisoft auch bei Ubisoft Lateinamerika auf ihrem YouTube-Kanal ein kleines Video rausgebracht, wo sie die SynchronsprecherInnen vorstellen, die einen richtig, richtig guten Job machen. Auch lustig zu sehen, dass ihre Kabine natürlich nicht hochmodern ist, sondern teilweise so Laken an der Wand sind. Ja, die Medienbranche ist halt noch nicht so groß, in Mexiko eher als in anderen Ländern Lateinamerikas. Und dass man doch einige kulturelle Sachen eingebaut hat. Ein Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist ja dieses Resolver, was bedeutet, wir nehmen etwas und versuchen daraus etwas Neues zu bauen oder Dinge instand zu halten. Das war sehr wichtig für Kuba, weil es eben dieses Handelsembargo gab. Und dementsprechend kennt man es ja noch, dass sie dann noch mit alten Autos rumfahren, weil sie halt versucht haben, irgendwie alles noch ins Laufen zu bekommen. Und klar, es gibt ein paar, jetzt mache ich den Unterschied, Hispanic-Leute, weiß nicht, ob Leute es schon wissen, sind Lateinamerikaner, die in Amerika aufgewachsen sind oder nach Amerika gezogen sind, also mit amerikanischem Hintergrundeinfluss, kulturellen Einfluss. Und Latinos sind für mich halt, oder Latinx-Community sind die Leute, die einfach nun Lateinamerika aufgewachsen sind und da eben von der Kultur geprägt worden sind. Und die Hispanic-Gemeinschaft oder die Redakteure, wo ich mir dann so ein paar Artikel angeguckt habe, fanden den Punkt zum Beispiel kritisch, dass sie sagen, also Resolver ist irgendwie viel mehr als nur Waffen instand halten und neue Waffen bauen. Das geht um viel mehr. Das finde ich voll schade, dass sie das nicht gemacht haben, weil das eben Far Cry der Fall ist. Da geht es halt wirklich nur um Knarren. Da muss ich persönlich sagen, ich habe den Eindruck, dass die hispanische Community etwas ernster ist und das alles viel strenger sieht als die lateinamerikanische Community. Die sagt dann auch, das ist mir jetzt nicht ernsthaft genug. Man hat sich ja auch von anderen Guerilla-Kriegen inspirieren lassen. Da hätte man doch auf noch andere Dinge eingehen können, ein bisschen präziser. Und das wäre total romantisiert, Guerilla, was ja auch stimmt. Aber es ist halt immer noch Far Cry. Man will ja immer noch irgendwie Spaß haben. Und die wollen ja auch ein bisschen drüber sein. Und deswegen wird es romantisiert. Und man sagt halt, nee, als Dani, du bist dafür geboren. Das ist jetzt der Grund, warum du da bleibst. Ist natürlich total drüber, verstehe ich komplett. Weil wenn ein Krieg in deinem Land ausbricht, dann willst du natürlich nach Miami flüchten, egal ob du dann für Weiße arbeiten musst oder nicht. Mhm. Ist doch ganz logisch. Das macht sich dann doch Ubisoft zu einfach. Aber ja, dann habe ich mir aber, nachdem ich so viel Kritik gelesen habe von der hispanischen Community, die es okay fand, aber wie gesagt, die hätten es gerne ein bisschen ernster gehabt, habe ich mir die Lateinamerikaner mal angeguckt. Ich muss leider sagen, ich habe keine Medien gefunden, keine kubanischen Videospielmedien. Keine Ahnung, warum. Ich habe mir dann eben mexikanisch angeguckt, weil eben, wie gesagt, die Medienlandschaft in Mexiko noch wesentlich größer ist. Und eine peruanische Zeitschrift habe ich auch noch gefunden. Und die sehen das voll locker. Die haben das ganz normal runtergeschrieben, wie ein ganz normales Review. Hey, Classic Far Cry. Ja, mein Gott, Guerilla ist zwar jetzt nicht so romantisch, wie es dargestellt wird. Gerade in Peru, sage ich jetzt mal, gab es halt, als ich geboren wurde, einen riesen Bombenanschlag mitten in Lima, wo Zivilisten halt auch gestorben sind. Dass solche Sachen werden halt nicht unbedingt thematisiert, sondern eher gut und böse. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, Ubisoft hat eigentlich einen relativ guten Job gemacht. Ich persönlich, um jetzt von meiner Perspektive zu sprechen, bin einfach nur froh, wenn ich dieses Spiel anmache, in ein Auto einsteige, da läuft spanische Musik, ich kenne den Song, ich singe mit und dann singt die Protagonistin auch noch mit und das gibt mir irgendwie so ein geiles Lebensgefühl, ich weiß auch nicht, das macht irgendwas mit einem und das hat mir einfach nur aus dem Grund richtig gut gefallen und das ist halt auch wirklich Latinos und Latinas sind, die da sprechen und nicht Leute, die denken, Spanisch ist immer nur Gelispel. Das ist halt nicht so. Jeder, die kommen ja nicht alle aus Kuba, auch die Synchronsprecher, sondern aus verschiedenen Teilen von Lateinamerika. Und das finde ich halt richtig, richtig geil. Allerdings ein Minuspunkt, was die lateinamerikanischen Community sagt, ist, die können dieses Spanglish gar nicht leiden. Dieses spanische, diese Spanisch-Englisch-Mischung. Das finden die total cringe. Aber gut, so reden halt tatsächlich die Leute, die spanisch sprechenden Leute in Amerika. Ich habe selbst Familie dort und ich merke immer wieder, dass es bei denen so eine Mischung ist aus beidem, Spanisch und Englisch. Ja, kann ich nachvollziehen.
Fantastisch. Chiara, vielen Dank für diese, für deine Perspektive einfach. Also das ist auf jeden Fall ein Far Cry Review, das ich so bisher noch nicht gesehen oder gehört habe. Also wie es euch geht. Von daher, dass man in Sachen Repräsentation nochmal direkt von jemandem das so hören kann in der Ausführlichkeit, finde ich ganz, ganz großartig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Gute ist, du spielst ja gerne. Das bedeutet, dass du nicht nur Far Cry mitgebracht hast, sondern auch ein bisschen mehr. Du ballerst super gerne. Wir haben hier generell Ballerei relativ gut repräsentiert. Aber ein Spiel haben wir noch gar nicht besprochen, auch die letzten Wochen nicht. Und zwar ist das Halo. Mhm. Halo Infinite kommt jetzt bald raus.
Das kommt blatternd.
Nee, um Gottes Willen. Da gab es jetzt auch die Beta. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft.
Nee, die ist schon vorbei. Nee. Die ist schon vor zwei Wochen. Vorletzte Woche vorbei gewesen.
Genau, da würde ich tatsächlich noch mal ganz kurz drüber sprechen wollen. Chiara, ich komme gleich noch mal zu dir zurück. Wirt, ich weiß, dass du es auch gespielt hast. Tim, ist Halo ein Begriff für dich?
Auf jeden Fall, ja. Ich musste leider unsere Halo-Keys abgeben. Ich hätte es auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe mich aber mit Esther, die das bei uns getestet hat, viel unterhalten darüber. Und es war auch so ein bisschen also es war ein kleiner Streitpunkt bei uns in der Redaktion hier und da. Oh. Also, wir haben jetzt heute noch mal drüber diskutiert, so wie man das bewerten sollte. Also auf jeden Fall habe ich mich mit der Thematik auch beschäftigt, ja.
Bedeutet das, dass du die Beta gespielt hast oder hat es hauptsächlich Esther die
Nee, genau. Also Esther hat die Beta gespielt, genau. Es ging halt eher darum, dass so zumindest das Feedback, was ich gehört habe, eigentlich nur positiv ist auf die Beta. Und inwieweit man das bewerten sollte. Aber ey, vielleicht gibt's ja hier ganz andere Meinungen. Aber alles, was ich dazu gehört und gelesen habe, war eigentlich immer so, ey, war eigentlich alles ziemlich geil.
Wirt, kannst du das unterschreiben?
Die beste Beta, die ich dieses Jahr gespielt habe, weil Call of Duty Beta war einfach nur huu! Und Battlefield Beta war auch so buggy. Und Halo hat mir eigentlich Spaß gemacht. Also ich finde, die Waffen klingen wuchtig. Grafisch sieht es einfach
Okay aus.
Und spielt sich halt sehr gut. Also technisch kann man da echt wirklich nicht meckern, aber das liegt halt auch daran, weil das Spiel auch noch für die alte Xbox erscheinen wird. Mhm. Waffentechnisch und so map-technisch, ich glaube, da muss Chiara zu was sagen, weil ich habe wirklich keine richtige Halo-Expertise. Ich kenne Halo überwiegend nur durch die Singleplayer-Mission, durch die Koop-Mission. Das ist, glaube ich, das allererste Halo-Spiel, was ich dann auch online gespielt habe. Und das hat mir im Moment sehr viel Spaß gemacht. Also es sind neue Features hinzugekommen, wie der Enterhaken, der mir sehr gut gefallen hat. Und da waren noch andere Sachen, die eigentlich auch ziemlich gut waren. Ja, Free-to-Play, Season Pass wird es haben. Finde ich eigentlich eine gute Sache.
Mhm. Chiara, wie ist so deine Perspektive auf die Beta? Hat sie dir gefallen? Also unterschreibst du hier den positiven Tenor oder bist du da ein bisschen kritischer?
Mir hat's keinen Spaß gemacht.
Wirklich?
Also ich bin riesen Halo-Fan und habe Halo hauptsächlich nur online gespielt. Also Multiplayer war halt absolut mein Ding. Aber es hat, die Beta hat mir einfach aus dem Grund keinen Spaß gemacht, weil vielleicht bin ich auch einfach zu alt eingesessen. Ich kann es nicht genau sagen. Es hatte folgende Gründe. Es gibt ein paar Maps, die mir nicht gefallen, weil die ungewöhnlich klein sind. Und wo die Waffen liegen, sind, finde ich ganz merkwürdig. Ich finde, die haben aus der Pistole eine ziemlich schwache Waffe gemacht. Die war früher einer der besten Waffen, mit denen du spawnen konntest, weil das Sturmgewehr halt immer so schwach war. Also jeder hat direkt zur Zweitwaffe Pistole gewechselt. Und jetzt hast du zwar ein stärkeres Sturmgewehr, ist aber für mich persönlich halt nicht meine Lieblingswaffe, sondern die Battle Rifle, also das Burstgewehr. Und ich finde, das Burstgewehr ist halt jetzt auch schwächer geworden, wo ich fast keinen Sinn mehr darin sehe, die aufzuheben. Es gibt generell einige Waffen, neuere Waffen, ich kann leider keine Namen nennen, die ich nicht wirklich spannend finde und auch nicht spaßig finde, die meistens auch rumliegen bleiben. Dann spawnen manche Powerwaffen einfach viel zu schnell, dass ein Gegnerteam die Rocket noch in der Hand hat, obwohl die vielleicht mal seit 30 Sekunden da liegt und schon spawnt die nächste Rocket. Also das ist ein unendlicher Kampf zu den Powerwaffen. Das war früher richtig geil, wo du die merken musstest, okay, die wurde bei Minute 30 wurde die genommen. Wenn das Spiel also bei 2 Minuten 30 ist, dann musst du da auf jeden Fall noch mal hin.
Echt, das findest du geil, ja?
Das fand ich richtig cool, weil es geht halt dann um Skill, so.
Ja, um Skill. Okay, um Skill. Also, ja, weiß nicht, das sehe ich zum Beispiel anders. Ich finde das irgendwie, ich finde das eine gute Sache, dass sie jetzt sozusagen sagen, ey, Achtung, es spawnen die Powerwaffen und du halt nicht mehr wissen musst, einfach bei welcher Sekunde die Powerwaffen spawnen irgendwie. Ich meine, klar kannst du jetzt sagen, dass das Skill ist, aber im Endeffekt ist es, also Skill ist für mich geil schießen mit einer Waffe, irgendwie cooles Movement haben, eine Map kennen, irgendwie vielleicht irgendwie einen geilen Spot haben, wissen, wann du disengaged aus einem Kampf und so. Aber jetzt irgendwie die Sekunden runterzuzählen, bis die Powerwaffe spawnt, ist für mich irgendwie jetzt, also ich finde das nicht schlimm, dass sie da, sag ich mal, so dieses Skill-Level, oder dass sie es ein bisschen fairer gemacht haben, finde ich, für Leute, die das nicht wissen, ja.
Ich glaube, es ist casual geworden. Das ist das, was Kiara stört. Ja, also mir kommt es auch vor, dass es viel schneller ist als alle anderen Halos, die bisher erschienen sind. Also man ist auch definitiv agiler. Und die Waffen fühlen sich, also es gab ja eine Waffe, die hat sich ja wirklich wie eine Call-of-Duty-Waffe angefühlt. Also ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß. Das ist nicht die Burst Rifle ist gewesen, das ist die Assault Rifle, sondern
Einzelschusswaffe, meinst du?
Ja.
Die so eine grüne Einzelschusswaffe?
Ja, die vorne grün war. Ja. Also ich habe ja vergessen, wie das Ding hieß. Es sah auch wie ein Sturmgewehr aus der heutigen Zeit aus.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber ich weiß, welche du meinst.
Aber ich verstehe das mit den Waffen, weil es gab da einige Waffen, da habe ich irgendwie keinen Sinn gesehen. Also ich habe wirklich nur die Standardwaffen eingesetzt. Und bei den Alien-Waffen dachte ich so, okay, was macht das Ding jetzt? Das macht ja gar keinen Schaden und so. Aber trotzdem hat es mir im Allgemeinen viel Spaß gemacht. Also die Runden waren cool und fix. Und vielleicht ist es casualisierter, weshalb ich es dann auch recht gut fand.
Aber eigentlich ab Halo 4 war es ja schon casual. Da hattest du ja schon die Möglichkeit zu sprinten, was einige kacke fanden, um zur Seite zu dashen. Ich finde, da ging es noch viel mehr um Movement.
Bei 5 zur Seite dashen? 4 hattest du den Sprint, glaube ich, eingeführt gehabt.
Ja, genau. Ab da wurde es ja agil, meinte ich ja. Und dann konntest du sprinten und dann hattest du Chatpacks, konntest du zur Seite dashen. Und da wurde es, finde ich, agil. Und ich finde, bei Infinite bist du weniger agil sogar im Vergleich dazu. Das kannst du ja gar nicht. Zur Seite dashen. Und da ist ja Movement bei einem relativ langsamen Halo im Vergleich zu anderen Shootern, ist natürlich immer noch ein bisschen schneller geworden. Ist für mich jetzt keine Kunst so. Das ist halt, da geht es halt darum, während des Schießens rechts und links hauptsächlich zu gehen. Springen ist dein Tod und das ist halt Halo. Also, I don't know. Deswegen finde ich halt, zu wissen, wann die Powerwaffen wo liegen, ist halt schon wichtig.
Und ja, also ist wie bei Quake, wie Edis halt die ganze Zeit macht. Also der Hacker campt ja auch die ganze Zeit den Powerwaffen ab und da gibt's ja auch keinen Counter. Also es ist sehr oldschool.
Quake ist halt auch so das unzugänglichste Spiel aller Zeiten. Also ich meine, ich denke mir halt so, weißt du, das Ding ist free to play so. Du willst jetzt irgendwie offensichtlich natürlich damit eine breite Spielerschaft ansprechen. Das heißt, du musst natürlich irgendwie gucken, dass das Ding zugänglicher wird. Und da finde ich, ist das wirklich ein ganz kleiner Preis, den man zahlt, dass man jetzt nicht mehr auswendig kennen muss, wann die Powerwaffe droppt, sondern du halt es allen Leuten sagst. Und wenn das Skill bei einem Spiel wie Halo aus nichts anderem besteht als das, was du natürlich nicht gesagt hast, aber jetzt mal übertrieben formuliert, dann hat das Spiel, glaube ich, ganz andere Probleme.
Ja, Splitgate ist, glaube ich, das Problem.
Ja, weil
Splitgate,
das ist genau die Sache, weil ich es halt ständig mit Splitgate jetzt vergleiche. Und Splitgate ist halt einfach so gut. Es macht mir halt viel mehr Spaß als Halo aktuell. Und es ist immer noch einsteigerfreundlich, wie vielen Leuten ich Splitgate empfohlen habe, die davor nie Halo oder sowas angefasst haben. Und die kamen sofort rein, weil es einfach ein kleiner Arena-Shooter ist. Du hast ein paar überschaubare Waffen, nicht viele. Und das war's auch schon. Und unzählige Modi von Casual bis zu Ranked. Also, da weiß ich nicht. Da fand ich eben Infinite schwerer reinzukommen.
Splitgate macht das tatsächlich alles besser als Halo Infinite im Moment. Also auch dieser Einsatz der verschiedenen Portale macht halt einen Gamechanger, weil es fühlt sich fast wie Halo an, aber gerade das mit dem Portal macht es halt einfach alles viel besser. Und die Waffen, die klingen zwar nicht so gut wie in Halo, aber die fühlen sich tatsächlich besser an beim Schuss und auch beim Treffer.
Ja, ich glaube, Halo ist in einem komischen Spot so ein bisschen. Also man hat ja auf der anderen Seite des Spektrums hast du ja auch noch ein Destiny, ne? Und ich meine, das ist auch Free-to-Play, Destiny 2.
Spielt das jemand überhaupt im Multiplayer?
ja, doch, das spielen schon ein paar Leute. Es ist auch Free-to-Play und so. Und du hast auch einen PvP-Modus. Und du hast natürlich auch, gerade wenn ich jetzt im Hinblick auf Singleplayer und sowas auch gehe, da finde ich halt auch so ein bisschen, auch da muss Halo erstmal beweisen, dass es, finde ich, irgendwie besser ist, weil, ich meine, Destiny hat ja diese Halo-Formel. So, du hast ja ein ähnliches Gameplay, ne, mit der erhöhten Time-to-Kill, mit dem Springen, mit dem ganzen Movement, mit dieser Controller-Steuerung und so weiter und so fort, was ja, ich meine, es ist ja nun mal von Bungie auch, die das Ganze ja nun mal erfunden haben. Also, ja, eben zwischen sowas wie Splitgate und dann eben irgendwie auch Destiny muss halt Halo so ein bisschen seinen Platz finden. Da bin ich halt auch noch nicht so ganz sicher, ob es das dann auf lange Sicht schafft. Ja.
Auf jeden Fall super, super spannend. Ich kann beide Perspektiven ganz gut nachvollziehen. Also zum einen diese etwas Casual-Perspektive, dass das alles ein bisschen entspannter wird, dafür aber einfach mehr Leute Zugang zu diesem Titel bekommen, aber halt auch mehr so diese kompetitive Schiene, wo nicht weniger Leute sich super krass in Halo zum Beispiel investieren, um halt da ein bisschen Action zu machen. Aber gut, letzten Endes, glaube ich, ist der Tenor trotzdem relativ positiv und bin einfach gespannt. Selbst ich, der jetzt Halo nur im Singleplayer bisher gespielt hat Bock, mal in Multiplayer einzugucken. Und
was war das letzte Multiplayer-Spiel, was du gespielt hast?
Das letzte Multiplayer-Spiel.
Sag nicht PUBG 2017 mit mir im Sommer.
War Pokémon Unite.
Okay. Akzeptiere ich.
So, Halo Infinite will ich hier an dieser Stelle abschließen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Chiara, ich will das letzte Spiel, das du mitgebracht hast, noch hier schnell reindrücken, weil wir das auch nicht hier drin hatten, weil es niemand gespielt hat. Und zwar ist es Life is Strange, True Colors.
Das hat keiner gespielt.
Okay, gut, dass ich mir Stichpunkte gemacht habe. Jetzt mache ich das richtig schnell, Ilias, nur für dich.
Ja, komm, kick it.
Also, Life is Strange. Tim, ich bin ein riesen Life is Strange Fan.
Ja, nee, da bin ich raus.
Strange habe ich auch nicht gespielt.
Also man spielt Alex Tran, die quasi in einem Heim aufgewachsen ist, was wird hier, es ist auch spoilerfrei übrigens, Leute. Okay. Ihr könnt zuhören, die in einem Heim aufgewachsen ist, kein Bezug mehr zu ihrer Familie, besucht ihren Bruder Gabe Tran in kleinen romantischen Haven Springs. Die haben schon jahrelang keinen Kontakt mehr gehabt, ist ein bisschen awkward. Und wie es für so ein Life is Strange gehört, weiß sie halt schon, Gott sei Dank jetzt in dem Fall, dass sie so eine ganz komische Kraft hat. Aber sie hasst ihre Kraft, denn sie kann nämlich die Gefühle anderer Leute fühlen. Und das sind keine guten Gefühle nämlich, sondern Angst, Trauer und Wut. Und manchmal überkommt es ja auch. Und einer der ersten Augenblicke ist auch, dass ihr Bruder Gabe von einem Bewohner quasi angegriffen wird, der richtig sauer ist. Und dann prallt es quasi auf sie ab. Und dann verprügelt sie halt eben diesen Bewohner und kann sich halt dann nicht zurückhalten und zurücknehmen. Aber ja, das ist eigentlich eine richtig, richtig geile Prämisse, wo man so viel hätte machen können. Und ich finde, da wurde leider zu wenig gemacht. Es gibt einige Augenblicke, wo du so komplett in die Perspektive der anderen Person eintauchst, wenn jemand plötzlich richtig Angst hat, ein Junge, und dann sagt er, boah, das ist ein Monster. Und du siehst am Anfang kein Monster, aber sobald du halt es aus seiner Perspektive siehst, dann kommt halt dieses Monster und denkst dir, okay, jetzt verstehe ich, warum du Angst hast. Oder es gibt einen schönen Moment, wo Larp gespielt wird. Und dann bist du in dieser Fantasiewelt von einem Kind, ein Zauberer und ein Ritter und du als Bade. Und das ist richtig, richtig geil und schön. Aber davon hätte ich mir mehr gewünscht. Es ist zwar cool, dass wir jetzt alle Episoden auf einmal bekommen haben, aber es fühlt sich immer noch so an, als hätte man das eigentlich in weniger Episoden erzählen können. Als hätte Life is Strange 1 einfach viel mehr Schlüsselerlebnisse gehabt als True Colors. Und etwas, was mich auch noch stört, du hast zwei beste Freunde, Steph, die man auch aus Before the Storm kennt, als kleiner Nerd, die da auch ganz viel Tabletop spielt, und Ryan, der so ein Wildnisfanatiker ist, sag ich mal, die sind zwar deine besten Freunde, aber so viel machst du mit denen gar nicht. Sie sind wichtig für die Hauptmission, dass sie dich da unterstützen, aber wenn es mal dem Charakter irgendwie schlecht geht, dann ist sie so alleine in ihrem Schlafzimmer und irgendwie keiner besucht sie. Ich finde das irgendwie ganz komisch. Das war natürlich einfacher bei Life is Strange 1, weil du halt immer Max und Chloe hattest. Und dadurch ist eben diese Bindung entstanden. Oder bei Life is Strange 2 die Brüder, bei Tammy Y die Geschwister. Das, finde ich, wurde nicht so gefühlvoll, sag ich mal, gelöst wie bei den anderen Life is Strange-Teilen, dass du da wirklich mitschwingst mit den anderen. Sie sind ja schon irgendwie wichtig, aber auch nicht so sehr.
Schöner.
Die Musik ist wieder richtig gut. Ja, und sonst findet man am Ende, was sich mir auch ein bisschen gestört hat, keine Spoiler, aber man kriegt so ein bisschen mehr von Alex Hintergrundgeschichte mit. Aber ich finde, die hat nicht wirklich viel Mehrwert, was etwas schade ist.
Schöner, sentimentaler Indie-Rock und emotionale Momente. Ist das nicht genau das, was du brauchst, lieber Tim? Nach so einer frustrierten Sendung?
Ey, damit kannst du mich richtig jagen, Alter. Ey, ich bin komplett raus, Alter. Ciao.
Nicht mal Teil 1?
Doch, doch, Teil 1, alles gut. Aber wenn ich höre, Emotionen sehen als Superkraft und dann die Mucke vom Trailer schon höre, Alter, da stellt sie mir alle Nackenhaare auf.
Es ist kein Spiel für jeden. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal ansehen. Ich habe da ein bisschen Bock drauf. Mal gucken, was da so auf mich zukommt. Auf jeden Fall vielen Dank, liebe Chiara, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich super doll gefreut. Gleiches gilt natürlich auch für Tim. Danke, Mann. Und der gute Wirt ist natürlich auch nochmal da. Und da bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei ihm und bei euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr als VOD oder im VOD in die Kommentare geht, da einen netten Kommentar hinterlasst oder konstruktive Kritik oder generell einfach eine Meinung zu einem der Themen, die wir hier besprochen haben, und das Ganze liked. Das würde uns sehr, sehr freuen. Jetzt noch viel Spaß hier mit dem folgenden Programm. Macht's gut und bis bald. Ciao.